redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch-modernen, geil-urbanen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen würden teilsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein.
Das hat ja mal wunderbar funktioniert hier mit meinem Audio-Knüssel. Also, glaube ich. Ich weiß nicht, das war so scharf eingestellt jetzt, dass man das Knarzen meines Brillengestells unterm Kopfhörer gehört hat. Das fand ich ein bisschen gruselig. Geht's dir gut?
Mir geht's gut. Warum läuft im Hintergrund alles in doppelter Geschwindigkeit? Ist es jetzt weg?
Ich bin im Hintergrund in doppelter Geschwindigkeit.
Mir ist es weg.
Ja, die Musik war, ja. Was interessant ist, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Aber hey, auf dem Backup-Recorder ist die Aufnahme. Dort, dann ziehe ich die nachher davon. Also das sonst muss ich das nachher nochmal neu davor produzieren. Merkt ja eh keiner, hört ja eh keiner zu hier. Bei mir hat's gebrannt.
Warum?
Also nicht bei mir, also in der Nachbarschaft hat's gebrannt.
In der Nachbarschaft? Und ja. Das Erste, was du gemacht hast, war?
Ein Foto.
Twitter auf und es twittern, oder?
Nee, ich habe gedacht, stinkt denn hier so? Ist wieder, weil ich habe so ein paar, also bei mir im Block wohnen so ein paar echt intelligenzgeminderte Leute. Und die grillen halt gerne auch mal mit Kohlen auf dem Balkon oder so. Weißt du? Also so richtig, ich nix im Kopf, ich zünd mal einfach an hier. Die grillen halt gerne mal mit Kohlen auf dem Balkon. Ich saß hier so und dachte, boah, ist das wieder so ein Schwachkopf, irgendwie macht sein offenes Feuer auf dem Balkon. Da dachte ich, aber das riecht aber nicht nach offenem Feuer, das riecht ja eher so nach verbranntes Haus. Und dann habe ich so geguckt und bei mir gegenüber steht so ein Haus, wo ich aufs Dach gucke. Also ich kann nicht drüber gucken, aber ja, also ich habe so, meine Wohnung ist so ungefähr auf Höhe des Schornsteins dieses anderen Hauses. Und hinter dem Haus kam so eine Rauchsäule hoch. Da dachte ich auch, ui, da brennt's wohl. Und überall war so Tatütata aus so vielen Richtungen, dass ich dachte, ich wäre in Bhopal und irgendwo wäre ein Chemiewerk explodiert oder sowas.
Mhm.
Ja. Und dann habe ich die Rauchsäule fotografiert und habe dann gedacht, naja, die Feuerwehr ist ja da, die wird sich schon kümmern. Dann war ich einkaufen, auf der Rückfahrt bin ich da mal vorbei, das war echt schlimm, da ist ein ganzes Haus ausgebrannt, inklusive Dachstuhl und so. Und das war halt so eine Reihenhaussiedlung. Was heißt war, das ist so eine Reihenhaussiedlung, also ziemlich eng bebaut. Und da haben die echt Schwein gehabt, dass das nicht noch aufs Nachbarhaus übergegriffen hat, schätze ich mal.
Ja. Aber verletzt wurde niemand, oder?
Jedenfalls nicht, meines Wissens nicht. Also ich habe dann hinterher, hat mir jemand zugespielt, den die Pressemeldung der Feuerwehr.
Mhm.
Und da stand nichts von Verletzten dabei. Allerdings, dass das Haus irgendwie mehr oder minder komplett ausgebrannt ist. Auf den ersten Blick sah das halt auch nur so aus wie der Dachstuhl und das Obergeschoss. War aber nicht.
Mhm.
Und dann als ich vorbeigeradelt bin, habe ich ein Fotoapparat dabei gehabt. Und dachte mir, oh, dann mache ich ein paar Bilder und hat's falsche Objektiv dabei. Sowas finde ich ja immer voll ärgerlich.
Verdammt, was hattest du denn für ein Objektiv dabei?
Nur so ein Weitwinkelobjektiv. Ich hätte gerne das Tele dabei gehabt und ich hatte das Weitwinkel dabei. Weil mit dem Tele kommst du halt dichter ran und kannst dann halt auch so, also da saßen dann auch eigentlich jetzt total geile Bilder gegeben da. Da saßen nämlich dann so, als es war halt längst gelöscht und Kriminalpolizei war schon da, also so Zivilpolizisten und haben da irgendwie ermittelt oder was sie dann machen, also standen da so rum. Und dann saßen halt so Feuerwehrleute irgendwie im Schatten und haben sich so ausgeruht. Und das sind so die klassischen Bilder, so ne? Berichte aus dem Kriegsgebiet irgendwie. Sehr schöne Bilder geben.
Das kann man super inszenieren, ja.
Und habe ich gedacht, so Mist, kein Tele dabei. Und dann habe ich mich schäbig gefühlt. Habe ich mich zu Recht schäbig gefühlt?
Weil du diese Situation ausgenutzt hast?
Ja.
Nein. Hast du dich mal mit Kriegsfotografie befasst?
Nee.
Ja, ich mich schon. Und auch so mit Ereignisfotografie und sowas. Und was man bei all diesen Bildern sieht, ist, dass die Fotografen wirklich trotz allem, was sie Schlimmes sehen, immer diese ästhetische Brille anhaben. Sie suchen sozusagen, sie streifen dadurch die qualmenden Sachen und suchen Motive, die die schön sind, ja, oder die sie erinnern an bestimmte Motive aus der abendländischen Kunst. Zum Beispiel diese Pieta, die Mutter mit dem Jesus, mit dem sterbenden, also mit dem toten Jesus auf dem Schoß. Das ist ein Motiv, das taucht immer wieder in Kriegsfotografien auf. Das heißt, der Fotograf ist in so einer Art Rausch, ja, und unbewusst sieht er die ganzen ikonografischen Bilder, ja, und versucht sie sozusagen zu replizieren oder also halt wieder diese klassischen Motive zu ergattern. Und
das,
ich habe auch mal
sehr viel, das ergibt sehr viel Sinn, ja.
Und ich habe auch mal so ein Seminar dazu gehabt über dieses Thema. Und da ging es um Fotografie vom 11. September. Und dort zum Beispiel wurden wirklich Sachen fotografiert von echten Fotografen, die sofort gesehen haben, hey, das erinnert mich jetzt an so Hollywood. Ja, solche Endzeit-Sachen. Und sie haben sich dann auch so positioniert oder sind so nah dran gelaufen, obwohl es eigentlich lebensbedrohlich war, dass sie genau dieses Bild erfasst haben.
Das unterscheidet dann wahrscheinlich auch so Knipser wie mich von richtigen Fotografen, ne?
Ganz genau. Die haben so eine Art, also ich kenne das selber, ich habe selber mal fotografiert und da war ich, da hatte ich so eine richtige, na, wie nennt man das? Ich weiß nicht, man ist wirklich wie in Trance und es ist einem völlig egal, was um einen herum passiert. Man ist einfach auf der Jagd nach diesem Motiv. Und diese Motive sind tatsächlich klassische Motive. Das sind keine originellen Motive, sondern Sachen, die man immer mal wieder findet.
Ja, zwei vollgerußte, erschöpfte Feuerwehrleute, die einfach mit langgestreckten Beinen an der Hauswand sitzen im Schatten.
Ja.
Das sieht man halt tausendfach, ja, stimmt. Trotzdem hätte ich es gerne fotografiert. Was macht man dann? Fragt man in so einem Fall die Leute, darf ich von euch ein Foto machen? Weil eigentlich möchte ich das ja aus einer, ich sag mal, sicheren Entfernung machen,
ja,
sodass sie sich noch unbeobachtet fühlen.
Ja, ich würde es nicht machen. Ich würde es, also ich weiß, man sollte Leute fragen, aber die Leute sagen meistens nein, deswegen sollte man das trotzdem machen. Also
ich
aus sicherer
halt
Entfernung. Nee, vor allem bei solchen Sachen, wo viel los ist. Früher habe ich bei solchen Protestmärschen fotografiert und ich bin wirklich den Leuten mit der Kamera in die Fresse gesprungen, habe sie einfach abgelichtet und es war vollkommen egal, ja. Und ein paar Mal wurde ich auch von der Polizei zur Ordnung gebeten oder wie man sagt. Die haben dann gesagt, dass ich nicht fotografieren darf, jedenfalls also nicht ihre Gesichter. Ja, also es kommt darauf an, in was für einer Situation du bist. Ich glaube, niemand hat wirklich was dagegen, wenn du ein Ereignis fotografierst.
Ja.
Denn es interessiert dich ja eigentlich nicht, wer das genau ist und wer da steht und wie er guckt, sondern dieses gesamte Ding, dieses Ereignis, diese Erscheinung von Rauch und Leute sind da und so weiter. Ich weiß nicht, also ich hätte Probleme damit, in so einer Situation wirklich zu jemandem hinzugehen, der da gerade irgendwie sein Klavier hat verbrennen sehen oder so, und den zu fragen, ob ich den fotografieren darf.
Na, den jetzt nicht, also schon eher die Feuerwehrleute, ne? Also das arme Schwein, dem da das Haus abgebrannt ist, den will ich natürlich nicht fotografieren. Also.
Ja.
Weil das fände ich halt einen zu starken Übergriff dann auch.
Ja.
Also, weil der hat gerade andere Probleme, als für mich geil auszusehen, halt.
Ich weiß gar nicht, wie das bei Feuerwehrleuten so ist, wie die da drauf sind. Keine Ahnung.
Müssten wir mal welche fragen, ne? Also, vielleicht hören ja Feuerwehrleute zu, wäre ja mal interessant. Vielleicht, also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie fotografiert werden wollen. Also
exakt,
weil
das ist genauso
halt
wie mit Leuten, die irgendjemanden aus dem Wasser gezogen haben, vom Ertrinken gerettet. Dann ist dann in der Lokalzeitung immer so ein Foto, wo derjenige mit nacktem Oberkörper vom Schwimmbecken steht und dann ganz stolz auf die Stelle zeigt, wo das Kind am Ertrinken gewesen ist.
Ja, wobei das ist ja dann eher so diese 15 Minutes of Fame. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man so mit Feuerwehrleuten und überhaupt so überhaupt allen möglichen Rettungsleuten redet, die es da so gibt, die wollen auch, dass, also die wollen auch Verbreitung haben, sagen wir mal so. Die wollen, dass die Menschen wahrnehmen, dass es diese Rettungsdienste gibt und dass da auch wirklich streckenweise übermenschlicher Einsatz geleistet wird. Mhm. Und das geht natürlich mit so einem Foto, wenn du zwei vollgeruste Feuerwehrleute mit ausgestreckten Beinen da sitzen hast, geht das natürlich sehr, sehr gut. Das Problem ist, ich würde es halt nie veröffentlichen hinterher.
Ja.
Also ich würde halt hinterher dann hingehen und sagen, ich habe euch fotografiert, darf ich es veröffentlichen? Das wäre noch eine Möglichkeit.
Genau, ja.
Aber selbst das würde ich mich wahrscheinlich nicht trauen, sondern würde mir denken, oh, schönes Foto, und würde es dann hier behalten und meine Freundin und ich würden es uns angucken.
Mhm.
Aber sonst halt keiner.
Ja. Es ist halt schlimm, wenn man jemanden fotografiert oder man fotografiert etwas, aber jemand hat sich jetzt selber persönlich fotografiert gefühlt, kommt dann zu einem hin und verlangt, dass man das Foto löscht.
Ja.
Vor seinen Augen.
Habe ich noch nicht erlebt, aber da gibt es auch Tricks, wie man das umgehen kann. Also und zwar mit einem etwas weitwinkliger fotografieren und nicht so aussehen, als hätte man diesen jemanden fotografiert. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwo in einer Fußgängerzone stehst oder sowas und es kommen Leute auf dich zu und du willst einen bestimmten Passanten fotografieren, guckst halt durch deinen Sucher und fokussierst ein bisschen rum und fokussierst und guckst weiter, während er an dir vorbeigeht, und hast aber das Foto längst gemacht.
Ja.
Das heißt, für ihn siehst du dann so aus, als hättest du nicht ihn, sondern irgendwas hinter ihm aufs
oder
Korn
was,
genommen.
Was auch gut ist, man nimmt einen Freund mit oder eine Freundin und sagt, komm, stell dich mal so hin und tu so, als würde ich dich fotografieren.
Ja.
Und das geht, ach, das ist herrlich. Besonders wenn man zum Beispiel in einem Café sitzt und da ist eine sehr interessante Person, kann man seine mitgebrachte Person genau daneben positionieren, dann kurz scharf stellen auf denjenigen und dann halten und dann aber zurück zum Freund oder zur Freundin.
Ja, ja, da finde ich ja dann auch manuell fokussieren ganz angenehm.
Ja.
Also der Autofokus ist halt toll, vor allen Dingen, wenn du irgendwie kurzsichtig bist oder schlecht gucken kannst, wie ich dieser Tage, dann ist Autofokus natürlich prima, weil du hältst nur drauf und es ist scharf. Aber so manuell fokussieren ist dann halt, du guckst halt an der Person vorbei, also das Objektiv guckt an der Person vorbei, die du haben willst, und du kannst sie halt trotzdem scharf stellen.
Ja.
Das finde ich irgendwie ganz nett. Und ich hab da an meiner Kamera so eine geile Funktion, davon schwärme ich seit Wochen, die heißt Kantenanhebung. Das heißt,
Kantenanhebung.
Ja, also das ist eine Sony NEX5N und da habe ich billige alte Objektive drauf gemacht. Also das ist so eine moderne Digitalkamera, und da kannst du mit so einem 30-Euro-Adapter alte Canon-Objektive mache ich da drauf. So diese alten Canon-Objektive kriegst du halt für irgendwas zwischen 15 und 50 Euro auf eBay.
Ja, und das ist ja geil.
Das ist total geil. Also ich habe jetzt hier, ich habe einen 28er, einen 50 mm, einen 135er und einen 200 mm Objektiv. Und das hat mich insgesamt, ich weiß es gar nicht, 150 Euro gekostet oder so.
Das ist ja super. Ich wusste gar nicht,
dass das geht. Knüller, ja.
Ja.
Und ich habe halt das Problem, ich bin halt kurzsichtig und mir fällt es dann halt schwer zu fokussieren, also manuell zu fokussieren auf dem Display oder durch den Sucher. Und ich weiß nicht, wie die das machen. Das ist irgendwie Hexenwerk. Du kannst was einschalten, das heißt Kantenanhebung. Und das ist dann, wenn du so scharfe Kanten, scharfe, kontrastreiche Kanten hast im Bild, fangen die an zu glitzern im Display und dann ist es scharf. Vollkommen geil.
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also was ist dann scharf?
Die Kanten. Also du guckst durch deinen Sucher, siehst ein Fensterrahmen.
Ah, jetzt verstehe ich. Okay, das heißt, auch wenn du blind bist, also für Schärfe oder so, kannst du erkennen, dass es scharf ist.
Genau. Und wenn du dann jetzt nicht gerade die Blende so weit offen hast, sondern einigermaßen zu, hast du halt genug Tiefenschärfe, Schärfentiefe, Schiefenterfe, hast dann eben genug Schärfe irgendwie in diesem Bereich. Das finde ich halt ganz cool. Und was ich halt auch super finde, das haben die modernen, ich weiß gar nicht, ob wahrscheinlich Spiegelreflex werden das auch haben, aber so diese, es gibt da immer so eine Tiefenschärfenskala nochmal, wo du dann sehen kannst, bei welcher Blende du ungefähr was für einen Bereich fotografieren kannst. Und damit kann man halt auch super Schnappschüsse machen. Dass du einfach die Blende sehr weit zuziehst und knips, ohne dass du durch den Sucher guckst. Das geht auch sehr gut.
Ja.
Ach, herrlich, wieder zu fotografieren. Macht Spaß, musst du auch mal wieder machen.
Veröffentlichst du die Fotos auch irgendwo?
Ja, so vereinzelt, also die ich irgendwie ganz interessant finde oder einigermaßen herzeigbar finde. Auf Flickr. Mhm. Also ich habe einen Flickr-Account, da lade ich die dann hoch.
Als was bist du dann
Holgi.
Da? Also Holgi, okay.
Ja, der Account ist schon sehr alt, da gab es den Nickname Holgi noch. Ja.
Gibt's ja sonst. Nee, fotografieren nirgends. Ist wirklich so toll, das ist so schön, das verleiht dem ganzen Leben Wert. Ich finde allein schon dieser Akt des Fotografierens, genau hinsehen, die Welt aus dem ästhetischen Blickwinkel wahrnehmen. Das ist was unglaublich Schönes und Sinngebendes, finde ich.
Ja, da komme ich aber gerade langsam erst dahinter. Mhm. Also ich stelle dieser Tage fest, also ich habe früher schon mal, so vor über 20 Jahren, habe ich schon mal recht viel Kleinbildfotografie betrieben. Aber ich merke heute erst, wie ich eigentlich gucken muss, um ein Foto zu machen. Mhm. Also ich lerne das gerade langsam, okay. So langsam aber sicher. Und ja. Wenn ich mir so die Negative angucke von früher, da hat mir das noch gefehlt zum großen Teil. Da habe ich halt einfach so wild drauf losgeknipst. Ja, ich hatte halt Geld genug, um wild drauf loszuknipsen mit einem Kleinbildfilm. Also ja. Einfach auch mal von, weiß ich nicht, 36 Bildern irgendwie 20 miese zu haben. Also da hatte ich halt Glück, weil ich nebenbei viel gearbeitet habe, also neben der Schule viel gearbeitet habe und dann einfach so, ja, egal. Keine Ahnung, 15 Mark verblasen, egal. Das, ja. Ja, aber das lerne ich gerade.
Ja, das ist
und
gut.
Bedauere sehr, dass ich so wenig Zeit habe, rumzuziehen und zu machen und zu tun. Und der Witz ist, die meisten guten Fotos passieren immer noch zufällig und passieren immer noch mit dem iPhone.
Ohne Scheiß, ne? Das ist so gut. Die Kamera da drin ist so gut.
Bei Tageslicht ist das, ich habe irgendwo mal gelesen, das Beste, die Beste, also auch von einem Fotografen, der sagte, ich werde immer gefragt, was ist die beste Kamera, ganz einfach, die du dabei hast. Mhm. Und das ist halt in der Regel das dämliche Telefon in deiner Tasche.
Ja.
Ja. Und bei Tageslicht ist das iPhone traumhaft, ja.
Wunderbar, ja.
Was man halt nur nicht machen kann, ist so großartig vergrößern, weil dann rauscht es doch. Also ja. Es ist aber, ja.
Ja, ja. Aber es fängt immer, es ist wie so ein lichtstarkes Objektiv, es fängt immer das aktuelle Licht im Raum ein.
Ja.
Auch wenn es total dunkel ist oder du hast halt so ein Zwielicht, so ein Zwischending, das iPhone fängt das ein. Ja, Wahnsinn, das sind so Sachen, da muss man echt Ahnung haben, dass man sie bei einer echten Kamera so einstellt, dass es geht. Oder das Objektiv muss halt so gut sein.
Stimmt. Ach. Ich habe da mal eine Frage. Nee, der Georg hat da mal eine Frage. Der wüsste gerne, ist es moralisch verwerflich, in einen Laden zu gehen und sich beraten zu lassen, das Ding dann aber doch im Internet zu kaufen, weil es da billiger ist?
Wenn sein Gewissen ihn dazu gedrängt hat, uns diese Frage zu stellen, wird es wohl nicht okay sein für ihn.
Das war ja gleichsam salomonische Antwort.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, immer wenn jemand fragt, ist es moralisch verwerflich, weiß er doch im Grunde seines Herzens, dass es das ist, oder?
Ja, klar, sonst würde er nicht fragen.
Ja.
Natürlich ist es moralisch verwerflich. Ich finde das, also, das ist halt... Das, was du bei so einem kleinen Einzelhändler kriegst, nämlich eine Beratung, das ist halt auch das, was Geld kostet. Und die kriegst du im Internet nicht und darum ist es dann nämlich auch billiger.
Ja.
Und das, glaube ich, verstehen viele Leute einfach nicht.
Ja. Und was ich auch eine Unmöglichkeit finde, ist, dass man sich beraten lässt, aber nur um sich beraten zu lassen. Und hinter dir sind Kunden, die haben ein ernsthaftes Anliegen, aber es ist dir egal, denn du hast ein gutes Recht auf Beratung. Und das sehe ich ganz besonders bei der Deutschen Bahn im Kundencenter.
Wahnsinn, ja.
Ich musste ja oft so ein Ticket kaufen, was es nicht am Automaten gab. Und ja, abgesehen davon, dass ich da meistens eine halbe Stunde bis 45 Minuten anstehen musste, es waren immer irgendwelche Leute vor mir, die so den Arsch gemütlich rausstreckten am Schalter, weißt du, als würden sie an der Pommesbude stehen und sich erstmal genüsslich und lange haben beraten lassen, welche möglichen Urlaubsstrecken sie in den nächsten 5 Jahren nehmen können. Und Gott, ich kann dir gar nicht sagen, wie asozial ich das finde. Das sind doch Leute, die müssen doch sehen, dass hinter ihnen eine 20 Meter lange Schlange ist.
Ja, das ist, ich kann das sowas von nachvollziehen. Ja, es ist grauenhaft.
Ja.
Ich verstehe auch nicht, dass die Bahn, naja gut, der Bahn ist es scheißegal, da sind ja die Fahrgäste egal im Wesentlichen, aber das, ich würde ja eigentlich erwarten, dass die Bahn hingeht und sagt so, pass mal auf, an diesen Schaltern hier, da kann man nur Fahrscheine kaufen. Mhm. Und zwar die, von denen man weiß, wo man hin will und aus genau. dem Stand. So ein bisschen wie diese, an dieser Kasse maximal 10 Teile.
Ja. ja.
Irgendwie sowas. Und das dann aber auch wirklich sklavisch durchzusetzen.
Ja.
Das fände ich mal gut. Einfach sagen ja. so, da hinten ist die Beratung, da könnt ihr euch anstellen und labern, so viel ihr wollt. Hier ist für die Leute, die eine Fahrkarte kaufen, weil sie vielleicht von A nach B fahren wollen oder müssen und nicht 20 Minuten Zeit haben anzustehen. Das ist ja das Problem. Du stehst ja am Bahnschalter, stehst ja wirklich ewig.
Ja.
Also ich habe noch nie nicht mindestens eine Viertelstunde da angestanden.
Na klar.
Das ist echt grauenhaft.
Egal zu welcher Tageszeit.
Genau, das Einzige, wo es super funktioniert, also als ich die Bahncard 100 hatte, durfte ich an die, damit darf man dann, was ist denn das, Bahnkomfort und erste Klasse Schalter mhm. gibt's. Und mhm. da ging's immer relativ zügig, weil die haben auch Leute gerne mal weggeschickt, wenn zu viel los war.
Ja.
Die haben gesagt, nee, tut uns leid, hier ist nur für Bahnkomfortkunden oder First Class Kunden. Ja.
Ja, gut so. Ich frag mich wirklich, warum die das nicht schon längst durchgesetzt haben.
Weiß ich nicht, es hat auch ewig gedauert, bis die Bahn beispielsweise ein Rauchverbot in ihren Zügen durchgesetzt hat.
Ja.
Was ich auch wirklich bemerkenswert fand. Also das war, wann habe ich mit dem Rauchen aufgehört? 2004, da durftest du im Flugzeug schon nicht mehr rauchen.
Mhm.
Da hast du in der Bahn immer noch diesen Ekelwagen hinter dir her. Da weißt du, ganz hinten war
ja,
dann immer dieser Ekelwagen, wo selbst die Raucher,
immer durch musste. Ja.
Wo selbst die Raucher sich nicht freiwillig reingesetzt haben, außer die ganz genau. kaputten.
Ja.
Also das war so immer, bist dann halt auch immer, ich bin dann auch immer im Zug immer in den Raucherwagen gegangen, meine Kippe geraucht und bin dann wieder zurückgegangen, weil das hältst du ja nicht aus. Und in diesen mhm. Wagen saßen dann immer die Leute, die so überhaupt keine Haut mehr hatten, sondern nur noch so eine alte Strukturtapete und so. Grauenhaft. Martin wüsste gerne. Aber wieder Handel. Im Handel gilt oft die Devise, im Einkauf liegt der Gewinn. Ist das ethisch vertretbar?
Puh. Ich verstehe die Frage nicht.
Im Einkauf liegt der Gewinn. Im Einkauf liegt der Gewinn. Ich kenne nur, und ist der Handel noch so klein? Nee, warte mal, wie war das? Und ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als... Siehst du, selbst den Spruch habe ich vergessen. Aber im Einkauf liegt der Gewinn.
Keine Ahnung, wahrscheinlich ist das irgendeine Händlerweisheit, aber ich habe mich nie mit sowas auseinandergesetzt.
Also der Gewinn liegt doch in der Diskrepanz oder in der Differenz zwischen Einkauf und Verkaufspreis.
Ja.
Ja. Verstehe ich nicht. Im Einkauf
vor liegt allem der Gewinn. Ethisch vertretbar?
Ja, ja, natürlich ist das ethisch vertretbar. Sonst würden wir es ja nicht machen. Weil es ist ja auch verhandelbar etwas.
Ja.
Ne? Diese Antwort kann die Vrindheit nicht leisten. Also echt. Frechheit.
Wo schickt man denn so eine Person dann hin mit ihrer Frage?
In die Warteschleife. Jetzt muss der Martin, seine Frage nochmal neu formulieren und zwar so, dass man sie versteht.
Ja.
Ja? Zur Strafe.
Aufgabe.
Mhm. Dann kann er dann ja gucken, wann er rankommt. Da ist bestimmt, ist es da schon wieder kalt. Antino, nee, hä? Antino? Achso, der Absender nennt sich Antino, unterschreibt aber mit Julius. Also der Julius wüsste gerne, wo unterscheiden sich, beziehungsweise wo liegen die Zusammenhänge zwischen Akzeptanz, Toleranz und Gleichgültigkeit? Ist Gleichgültigkeit eine verbesserte Art der Akzeptanz oder Toleranz?
Da gibt's ja diesen blöden Spruch, den solche Klugscheißer-Leute immer sagen. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit.
Habe ich noch nie gehört. Nee.
Was?
Hab ich echt noch nie gehört.
Echt nicht?
Nee.
Einsicht ist der beste Weg zur Besserung.
Ja, das kenne ich.
Sowas sagen die dann auch. Oder ja. Einbildung ist auch eine Bildung.
Ja.
Und das mit der Liebe, mit dem Gleichgültigkeit, das ist meistens, ich kenne das aus Talkshows.
Achso.
Da sagt irgendjemand, ich hasse dich, du hast mich enttäuscht, ich hasse dich, du dumme Sau. Und dann kommt dann zurück, hey, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und alle sind dann aufgefordert, darüber nachzudenken.
Das ist, achso, mit dem Denkmal darüber Nachblick.
Denk mal drüber nach.
Toleranz ist Firlefanz.
Genau.
Finde ich übrigens wirklich. Toleranz finde ich ziemlich scheiße. Ich finde, Toleranz und Gleichgültigkeit liegen so dicht beieinander, dass man sie kaum voneinander unterscheiden kann.
Würde ich nicht sagen. Also ich habe mal so ein Seminar mitgemacht zum Thema Politik und Religion und da musste ich mich mit John Locke beschäftigen. Mhm. Und John Locke hat im 17. Jahrhundert so 3 Briefe über Toleranz geschrieben. Also das hieß so Brief halt. Das waren Texte über Toleranz. Mhm. Und ursprünglich war dieser Begriff das, was er bis heute eigentlich bedeutet, nämlich er bedeutete Duldung. Ihm ging es darum, Toleranz durchzusetzen in der Gesellschaft. Das heißt, andere Konfessionen, also damals waren viele Religionskriege und so, andere Konfessionen zu dulden. Ja. Das bedeutet nur, dass man sagt, ich bin nicht mit dir einverstanden. Du hast für mich nicht dieselben Rechte wie ich. Du hast auch nicht dieselbe Daseinsberechtigung. Aber ich verzichte gütigerweise darauf, dich zu vernichten oder etwas gegen dich zu unternehmen. Das ist Toleranz.
Verstehe.
Im eigentlichen Sinne.
Ja, wo Gleichgültigkeit, also ich beobachte das halt so im Alltag. Berlin gilt ja immer als so unglaublich tolerante Stadt, weil hier jeder machen kann, was er will. Und ich behaupte halt, das ist nicht Toleranz, sondern Gleichgültigkeit. Die Leute, die hier leben, oder den Leuten, die hier leben, sind ihre Nachbarn in einem solchen Maße scheißegal, dass es von außen aussieht wie Toleranz, weil jeder jeden leben lässt. Und ich habe mit dieser Art von Toleranz, die ich so erlebe in meinem Alltag, habe ich ganz, ganz große Probleme. Ich bin ein großer Freund von Akzeptanz. Ich nehme dich wahr und auch wenn mir das nicht gefällt, also so wie du eigentlich auch Toleranz gerade beschrieben hast, ich nehme dich wahr und auch wenn mir das nicht gefällt, mach's halt trotzdem, geh mir nur nicht zu sehr auf den Sack damit. Also so irgendwie. Aber
ja, nee, also ich würde dann noch unterscheiden zwischen Toleranz und Akzeptanz. Ich bin total dagegen, dass man das Wort Toleranz in einem positiven Licht immer darstellt. Man sagt halt, oh, du bist tolerant. Nein, Toleranz bedeutet Duldung. Es bedeutet, ich finde dich scheiße, ja, aber ich unternehme nichts gegen dich. Hingegen eine Akzeptanz, nehmen wir mal ein Beispiel. Eltern haben einen schwulen Sohn. Da gibt es die tolerante Art, damit umzugehen und die Akzeptanzart. Tolerante Eltern würden sagen, also wir finden das echt nicht so toll, ne? Also echt nicht. Wir hätten so viel lieber, dass du ganz normal und hetero bist, aber na gut, wir tolerieren das.
Ja.
Und Menschen, die diesen Sohn akzeptieren, die sagen, wir nehmen dich so, wie du bist und deine sexuelle Orientierung hat für uns einfach insofern keine Bedeutung.
Mhm.
Und wir heißen das auch gut. Oder vielleicht heißen wir nicht alles gut, was du tust, aber wir heißen deine sexuelle Orientierung so weit gut, dass sie uns nicht zum Thema gereicht.
Ja, das meine ich ja, wenn ich sage, also Toleranz und Gleichgültigkeit liegen so dicht beieinander, weil ich finde Toleranz eben auch eher negativ besetzt. Finde halt, mit Toleranz kommen wir nicht weit.
Ja.
Also daran kann man nicht wachsen. Da kann man sich halt prima irgendwie, ja, eigentlich ist Toleranz irgendwie sowas, womit man sich super auch abgrenzen kann. So, ja, du bist halt scheiße, aber sei halt scheiße. Irgendwie, also genau. Mir gefällt das auch nicht. Aber die Texte von John Locke, das klingt interessant. Muss ich mal gucken, ob ich die irgendwo finde.
Das ist echt interessant.
Beziehungsweise vielleicht kriegen wir ja Shownotes, wo die drinstehen.
Der war ja super. Der hat ja geschrieben, der hat sich ja für Toleranz eingesetzt, damit sich die ganzen protestantischen Religionen untereinander nicht zerfleischen. Aber wen er von dieser Toleranz ausnehmen wollte, waren die Atheisten.
Natürlich.
Und die Katholiken.
Natürlich. Irgendjemand muss ja immer noch gleicher sein als die Gleichen.
Genau.
Nee. So viel hat sich seitdem nicht geändert, ne? Von wann ist das? 18. Jahrhundert?
17.
17. Jahrhundert, ja. So viel hat sich nicht geändert. Der Jimmy fragt: Was ist die beste Weise, eine längere Beziehung zu beenden, wenn man meint, dass es nicht mehr funktioniert? Bonusfrage. Und was macht man, nachdem man Schluss gemacht hat, mit Freunden durchs Nachtleben ziehen und zu viel trinken, mit 5 Tafeln Schokolade im eigenen Zimmer einschließen und melodramatische Gedichte schreiben oder so viel Normalität wie möglich bewahren?
Mach du mal.
Was ist die beste Weise, eine längere Beziehung zu beenden? Ich weiß nicht, was die beste Weise ist, eine längere Beziehung zu beenden. Ich hatte in meinem Leben erst 2 Beziehungen, beziehungsweise erst eine Beziehung, die ich als länger bezeichnen würde, die zu Ende gegangen ist. Die andere lange Beziehung in meinem Leben, die habe ich gerade. Ich habe auch irgendwie nicht vor, die zu beenden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist, ja. Ich erlebe halt oft Freunde in so Situationen. Also je älter man wird, desto häufiger hat man dann halt auch Leute im Freundes- und Bekanntenkreis, die längere Beziehungen beenden müssen oder wollen. Ich weiß es nicht. Tatsächlich nicht. Ich kann denen auch nie gute Ratschläge geben. Das Einzige, was ich da an Ratschlag gebe, ist, nimm die Sache in die Hand. Was viele machen, die eine langjährige Beziehung haben und in dieser Beziehung nicht mehr klarkommen und sie eigentlich lieber nicht hätten, ist, sie warten und warten und warten.
Genau.
Ungefähr so wie ein Kind, das sein Zimmer nicht aufräumt, in der Hoffnung, dass es sich von alleine aufräumt, was es natürlich nicht tut, sondern Mutti räumt es dann auf.
Deswegen bin ich nicht diejenige, die sagt, man sollte nicht per SMS Schluss machen oder per E-Mail, sollte man in der Tat tun.
Ich bin auch nicht sicher, ob das falsch ist, per Kurznachrichtendienst oder E-Mail oder so Schluss zu machen. Ich habe schon mal eine Beziehung, die war nicht sehr lang, sondern mehr oder minder gerade im Entstehen, schon mal per Telefon beendet, aus diversen strukturellen Gründen. Ja. Und ich finde das auch unter bestimmten Umständen absolut richtig.
Es ist deswegen richtig, also vor allem muss ich dafür Frauen sprechen, aus einem bestimmten zeitlichen Blickwinkel heraus natürlich. Bei mir war es so, also meine Beziehungen waren super kurz. Ich habe sie sehr gerne beendet und und
ja, gut,
das Problem war die Begriffsstutzigkeit einiger Typen.
Ja.
Die dachten, wenn ich sage, ich möchte nicht mit dir zu tun haben oder möchte das beenden, dass ich auf irgendwelche Machtspielchen aus bin. Dass ich ja eigentlich meine ich es ja nicht so. Ja. Und dann, wenn man dann in einem persönlichen Kontakt, also face-to-face einfach ist, dann finden die immer wieder so Wege, einen zu manipulieren. Ja. Und man selber merkt auch, dass man jetzt ein einstudiertes, anerzogenes Verhalten an den Tag legt, was einem vielleicht nahelegt, Mitleid zu haben und ihn wieder in die Arme zu schließen, statt einfach mal zu sagen, nein, ich möchte das nicht.
Aha.
Und deswegen ist eine E-Mail wirklich ein guter Weg, Schluss zu machen, wenn man es jemandem nicht so gut rüberbringen kann oder wenn man etwas wirklich machen will, aber weiß, dass man von seinen Emotionen, von irrationalen Sachen davon abgehalten werden könnte. Aber das sind alles so Teenager-Sachen, die ich hier erzähle. Also ich glaube, wenn man wirklich mit jemandem lange zusammen war und schon ein bisschen älter ist, also ich sage jetzt so mehrjährige Geschichten, ja, da sollte man so etwas ansprechen können. Und ich meine, wenn die Beziehung Brüche hat, wenn es Konflikte gibt, dann kommt das ja für niemanden überraschend, wenn einer sagt, du, ich habe irgendwie keinen Bock mehr, oder?
Die Frage ist, wie kommunikationsgestört die Beziehung eigentlich vorher auch schon gewesen ist. Also ich erlebe das gerade im Bekanntenkreis, da gibt es eben eine Beziehung, die sehr viele Jahre, also wirklich einige Jahre alt ist, und in der nie richtig Kommunikation stattgefunden hat. Mhm. Und diese Beziehung endet jetzt gerade und sie scheitern halt auch daran, über das Ende dieser Beziehung sich auszutauschen.
Ja.
Das ist ja, es ist halt, ich glaube, man kann das so pauschal vielleicht sogar gar nicht beantworten. Darum gebe ich halt immer nur den einen Rat, nimm die Sache in die Hand. Wenn du willst, dass sich etwas ändert, dann musst du die Änderung herbeiführen. Ja. Weil es gibt nämlich auch Bereiche, also man sagt ja immer, wer nicht handelt, wird behandelt.
Mhm.
Es gibt aber halt auch Bereiche im Leben, in denen gilt das nicht, in denen passiert halt nichts, wenn man nicht handelt. Und der Leidensdruck wird halt immer größer, was man jetzt auch als Behandlung bezeichnen kann. Was ich wichtig finde, ist, wenn man eine Beziehung beendet, keine Kommunikationsverweigerung zu betreiben. Ich finde es wichtig, dass derjenige, der die Beziehung beendet, erreichbar ist für den anderen. Weil,
echt?
Ja, weil ich, das habe ich an mir gemerkt, immer wenn eine Beziehung geendet hat, habe ich so viele Fragen noch gehabt, dass eigentlich nicht immer, doch, die ich beendet habe, da hatte ich eigentlich keine Fragen mehr. Ich glaube, wenn die Frauen, die mich verlassen hätten, wenn die nicht noch irgendwie erreichbar gewesen wären, um mir Fragen zu beantworten, wäre ich noch verrückter geworden daran. Weil es zieht einem ja den Boden unter den Füßen weg. Und ich finde, erreichbar zu sein, finde ich wichtig. Man sollte halt nur auch als Verlassener nicht glauben, dass man jetzt jeden Anspruch auf Kommunikation, weil man ist ja selbst der Leidtragende, darum müssen jetzt alle auf einen Rücksicht nehmen, so auch der mit einem Schluss gemacht oder die mit einem Schluss gemacht, das natürlich auch nicht. Ja. Aber wenn ich dann irgendwie da sitze und ratlos bin und einen Brief oder eine E-Mail schreibe, was man ja heutzutage eher macht, dann muss darauf auch eine Antwort kommen. Alles andere wäre, glaube ich, sehr sehr rücksichtslos und ich hasse nichts mehr als Rücksichtslosigkeit.
Ja.
Ja.
Ja, da war aber noch eine Frage.
Bonusfrage, ne? Was macht man, wenn man Schluss, dann nachdem man Schluss gemacht hat? Mit Freunden durchs Nachtleben ziehen, viel trinken, 5 Tafeln Schokoladen im eigenen Zimmer einschließen, melodramatische Gedichte schreiben oder so viel Normalität wie möglich bewahren? Das klingt jetzt eher so wie die Fragen von jemandem, der verlassen wurde, oder?
Ja, irgendwie schon. Absolut. Aber ich kann auch verstehen, dass ein großer Kummer darin liegen kann, jemanden verlassen zu haben. Oder zumindest Schuld- oder Schamgefühle oder ja, so ein Schuldbewusstsein eigentlich, dass man dafür verantwortlich ist, dass ein anderer leidet. Insofern würde ich zum Beispiel nicht um die Häuser ziehen können mit Kumpels, weil ich mich einfach schlecht fühlen würde, dass ich mich jetzt amüsiere ohne ihn. Ja,
Das ist Loyalität. Schäbig. Loyalität ist das, ne, was du da beschreibst, oder?
Loyalität? Warum?
Nicht?
Wem gegenüber? Na, diesen Partner
dem
gegenüber?
Dem Ex gegenüber. Das ist das, ach, es war so eine schöne Zeit, bis zu dem Moment, wo es keine schöne Zeit mehr war. Jetzt kann ich das doch nicht in den Staub treten, indem ich wieder eine schöne Zeit mache.
Ja, also, genau.
Das ist so eine Sache, die nicht lösbar ist, ne? Vielleicht ist das der Grund, dass unsere Eltern so lange zusammengeblieben sind.
Ja. Ich weiß nicht. Jeder hat doch seine eigene Art, damit umzugehen. Und das hängt von so vielen Faktoren ab. Ob man zusammen gewohnt hat, ob man nichts zusammen gewohnt hat. Ob man eine Beziehung hatte, die auf Austausch von leeren Floskeln beruhte oder auf echten Gefühlen. Ob man authentisch war oder nicht. Und so weiter. Aber nächste Frage.
Aber nächste Frage. Peter schreibt... Hallo Holger und allerbeste Vrindheitsgestalterin Alex, schon öfters ist ja das Thema E-Books gefallen. Nun würde ich gerne fragen, wie interessant sind solche Bücher aus Sicht einer Autorin? Und damit Holgi auch was zum Antworten hat, kann man das Nexus 7 dazu ordentlich nutzen, E-Books und Comics zu lesen? Nee, kann man nicht. Jetzt antworte du. Also weiß ich nicht.
Okay, Self-Publishing meint er wohl, oder? Also wie interessant das für mich dann als Autorin ist?
Weiß ich nicht, nicht nur Self-Publishing. Findest du es prinzipiell gut, dass deine Bücher auch als E-Book erscheinen oder findest du es prinzipiell schlecht?
Ich finde es prinzipiell super und ich finde es auch prinzipiell toll, wenn Leute das File-Sharen, ja? Mhm. Ganz ehrlich.
Ja und, klar, man will ja Verbreitung. Ich meine, darum verschenken wir unseren Podcast und verkaufen ihn nicht. Klar.
Genau. Ich finde E-Books super in jeder Beziehung eigentlich. Was ich halt schwierig finde, ist dieses Self-Publishing. Da habe ich wirklich gemischte Gefühle, weil ich Verlagsarbeit doch sehr schätze. Mhm. Die Verlage sind erstens ein gutes Sieb, um den ganzen Schrott auszusieben halt. Ja. Die haben immer ein Programm und man weiß ungefähr, was man da zu erwarten hat. Das Lektorat ist etwas total Wichtiges. Und die Vermarktung und der Vertrieb auch. Mhm. Und das hat ja immer noch ein bestimmtes Prestige. Und es ist nicht einfach so, dass man hersagen kann hergehen kann und sagen kann, ich habe ein Buch geschrieben. Ja, wo denn? Bei Bot, ja, Books on Demand.
Ach so.
Oder ob man sagt, ich habe ein Buch geschrieben und das erscheint bei, keine Ahnung, Hansa oder so.
Ja, und es ist halt durch eben diese ganze Filterkaskade erstmal gelaufen. Das ist genau, ja wirklich wichtig.
Das hat schon jemand. Das eine bedeutet, hey, andere Leute haben befunden, dass mein Buch auch gut und vermarktungswert ist. Und das andere bedeutet, ich bin halt so schlecht für sämtliche Verlage.
Was natürlich ein bisschen schade ist, weil das ist halt Kulturindustrie, ne? Also der Wert eines Buchs ergibt sich daraus, dass es vermarktbar gehalten wird. Das finde ich, das ist wieder, also was heißt nicht der Wert eines Buchs, eigentlich der Wert eines Werkes ergibt sich dann daraus, dass es für vermarktbar gehalten wird. Was wiederum ein bisschen schade ist, aber das ist halt auch so eine alberne Kapitalismuskritik, wir kommen da ja eh nicht raus.
Ja, das ist halt schade. Vor allem kann es ja dadurch gerade, und dann ist es ein guter Weg für Autoren, es kann ja dadurch Ach, es gibt ja immer Interessenkonflikte zwischen Verlag und Autor, denn der Verlag möchte ein Produkt, ein vermarktbares Produkt, ein Buch, das sich verkauft. Und der Autor hat das Gefühl, eigentlich seine Seele zu verkaufen, ja? Etwas ganz Persönliches. Und wenn da der Verlag sagt, nee, du, für dein Buch wollen wir aber einen blöden Titel oder hier, das Cover machen wir jetzt so und so, da ist der Autor natürlich verletzt. Ja? Und je nachdem, wie kompromissbereit er ist, ist es vielleicht besser für ihn, dann auf das Medium E-Book zurückzugreifen, weil er sich da wirklich, also Self-Publishing, da kann er sich wirklich austoben. Er darf dann aber nicht erwarten, dass dieses Werk genauso erfolgreich wird wie eins, was im Verlag rausgekommen ist.
Es sei denn, er besorgt sich irgendwoher Geld und macht Marketing. Ne?
Genau.
Wobei das wahrscheinlich auch wiederum sehr teuer ist. Wäre mal interessant, was es kostet, so ein Buch zu vermarkten. Aber wahrscheinlich kann man das überhaupt nicht kalkulieren, sondern weil es in der gesamten Maschinerie, in der Mischkalkulation steckt. Ne?
Ja.
Was ich ganz interessant ist.
Ja.
Ich kenne einen Historiker, mit dem habe ich auch schon eine Sendung gemacht über Europa. Matthias von Hellfeld heißt er. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Akte Europa und ist halt nochmal die europäische Geschichte einmal so schön durcherzählt und liest sich auch sehr, sehr angenehm. Und der Verlag hat keinen Bock mehr, das nochmal neu aufzulegen. Und der ist hingegangen, hatte halt irgendwie die Rechte noch daran oder hat sie sich zurückgeholt oder so und hat gesagt, okay, dann veröffentliche ich jetzt genau dieses Buch, was schon mal bei einem Verlag erschienen ist, als E-Book. Und jetzt kannst du halt, also kann ich auch jedem nur empfehlen, das Buch ist wirklich toll. Also Akte Europa, Matthias von Hellfeld, kostet halt einen Fünfer. Und du kriegst halt echt die Geschichte Europas wirklich sehr angenehm, also der erzählt halt sehr schön, kriegst halt sehr angenehm erzählt. Und ja, das finde ich halt eine witzige Idee. Das also also gerade wenn es das Buch halt nicht mehr in Papierform gibt, weil die Verlage irgendwie zu faul, zu doof, zu träge oder was auch immer sind. Ich verstehe ja gar nicht, warum die das nicht machen, weil das kostet die ja überhaupt gar nichts. Mal schnell zu sagen, okay, klick, wir setzen das jetzt mal anders, machen die Seitenzahlen raus und tun das nochmal raus. Wenn die dann den Autoren die Bücher sozusagen zurückgeben und die Autoren dann Self-Publishing machen können. Ich treffe den in 2 Wochen und werde mal fragen, wie viel er da verkauft hat, also ob sich das auch wirklich lohnt. Das würde mich mal interessieren.
Was mich immer wieder schockiert, ist, wie wenig Ahnung viele Autoren haben von Typografie und Grafik und Gestaltung allgemein. Das ist ja furchtbar, was da manchmal
beim Self-Publishing
an Covern publiziert wird, ja?
Ja.
So Comic Sans, weißt du, dann so ein Foto von der Rose aus dem Garten mit einer zumontierten Träne oder so. Und das Ganze heißt dann Sehnsucht im Wind.
Das hast du wirklich schon mal irgendwo gesehen, oder?
Was? Sehnsucht im... Nee, nicht. Also das habe ich mir jetzt ausgedacht, wie das aussehen könnte, aber...
Das wäre aber auch ein schönes Blog, ne? Alberne Buchcover.
Ja.
Oder so als Generator. Das wäre sowas, so wie diese Zufalls-T-Shirt-Maschine von Katrin Passig. Könnte man bestimmt noch so ein alberne Buchcover-Generator basteln.
Ja, super. Vor allem Buchcover haben ja, die folgen ja bestimmten Typologien. Zum Beispiel, also das habe ich echt gefressen, ne? So für Frauen, Frauenliteratur, freche Frauen, der Covertypus mit einem süßen Nagetier. Es ist ein Mäuschen oder ein Hamster und die sind dann noch aufgekitscht, tragen kleine Schüchen oder haben ein Schleifchen auf dem Kopf. Und da könnte man wirklich mal versuchen, so eine Typologie der Buchcover zu machen und das zu so einem Zufallsgenerator zusammensetzen. Das ist eine sehr gute Idee.
Das ist ja furchtbar. Das ist mir echt noch nie aufgefallen, aber ich gucke nach solchen Büchern halt auch nicht. Das ist vielleicht mein Vorteil.
Ja, ich auch nicht. Ja.
Entschuldigung.
Ich lese sowas. Ich lese sowas
dann
auch nicht. Aber es ist, ich interessiere mich dafür. Ich interessiere mich wahnsinnig dafür, wie Bücher vermarktet werden. Und ich gucke mir regelmäßig die Vorschaukataloge von den Verlagen an, um mir das reinzuziehen. Und das wird halt immer einander immer ähnlicher.
Ich antworte noch kurz auf diese Nexus 7-Frage, das ist das Tablet von Google, ob man damit ordentlich E-Books nutzen könnte oder Comics lesen könnte. Comics weiß ich nicht, habe noch nie Comics auf dem E-Book gelesen, sondern immer nur als Druck. Bücher gar nicht. Ich habe größte Probleme damit, Bücher auf selbstleuchtenden Displays zu lesen. Das ermüdet mich ungeheuer. Also ich habe es mal geschafft, ein Buch auf dem iPhone zu lesen, über mehrere Tage. Und zwar von Bernie Meyer, Mandels Büro. Tolles Buch übrigens. Das habe ich komplett auf dem iPhone gelesen. Aber sonst ist das, also das war wirklich nur so im Notfall und immer wenn ich irgendwo warten musste, mal so 20 Minuten oder sowas. Aber ein Buch von vorne bis hinten auf dem selbstleuchtenden Display würde ich nicht hinbekommen, ohne dass mir die Augen rausfallen und Tränen rausfallen. Und da finde ich dann halt sowas wie ein Kindle, also so ein E-Book-Reader, finde ich halt wieder super, weil der nicht selbstleuchtend ist und sich im Prinzip für mein Auge anfühlt wie Papier.
Mhm.
Ja. Darum, also ich würde, und vor allen Dingen, er macht nichts anderes, als dass er zum Lesen da ist. Das finde ich halt auch super. Also so ein Gerät, das einfach nur ein Buch ersetzt. Oder
ich überlege
imitiert.
Mir sowas obwohl,
und das klingelt nicht, weißt du, das klingelt nicht, da ist nicht noch ein Twitter dabei, da kommt nicht noch eine E-Mail rein, da willst du nicht mal noch was nachschlagen, sondern du hast nur dieses Ding und das ist ein Buch. Nur halt nicht als Buch, sondern als Gerät.
Wie ist es denn? Also ich spiele mit dem Gedanken, mir einen E-Book-Reader zu kaufen, aber ich lese am liebsten im Dunkeln unter der
Bettdecke. Ja, das kannst du vergessen. Du brauchst halt, das ist halt wie ein Buch.
Es gibt keine Beleuchtung, oder?
Es gibt Beleuchtung dafür, ja. Es gibt auch schöne Mäppchen dafür, da kannst du den halt so reinstecken und da sind dann auch Lämpchen drin und sowas.
Ja.
Aber es ist halt wie ein Buch. Wenn du unter der Bettdecke lesen willst, brauchst du deine Taschenlampe.
Okay, dann ist das nichts für mich.
Oder so eine Kopflampe oder so.
Okay.
Aber musst du halt mal ausprobieren mit so selbstleuchtend. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Tja.
Mal gucken.
Eine Mail von Jonas. Wegen persönlichen Kontext, oh, er war aufgeregt, als er es geschrieben hat. Wegen persönlichem Kontext die Frage. Soll man sich von Verflossenen aussprechend trennen oder das Ganze langsam versanden lassen? Womit wir wieder bei eben waren.
Ja.
Aussprechend trennen. Nimm die Sache in die Hand. Sieh zu, dass du etwas handelst.
Genau, da würde ich auch sagen, das hängt davon ab, wie damaging diese Leute waren, ja. Wenn die wirklich echt krass drauf sind und viel Zerstörung in der eigenen Seele angerichtet haben, ist es besser zu sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Wenn das aber ganz nette Leute sind, die einem eigentlich nie was getan haben, kann man das auch versanden lassen. Also Schluss machen, dann versanden lassen.
Ja, vielleicht Schluss, aber Schluss machen in jedem Fall. Also dass man sagt, so das war's, Ende.
Genau.
So, ja. Aber ich dachte jetzt eher an aussprechen, trennen oder versanden lassen, ist halt so, ja, einfach nicht mehr anrufen oder so.
Ach so, ja, das ist
so
scheiße.
Klang das. Weil das fände ich, glaube ich, auch falsch. Also so will man halt nicht, einfach so, wie willst du behandelt werden? So wie du behandelt werden willst. Das ist das Mindestmaß, mit dem du andere behandeln solltest. Das finde ich immer. Wenn es für dich okay ist, eine E-Mail zu kriegen, die mit dir Schluss macht, nach 5 Jahren oder so, ist das Mindestmaß, was du dem anderen zugestehen solltest. Und dann mal gucken, ob er damit zufrieden wäre.
Ja.
Ich muss meine Freundin mal fragen, ob sie damit zufrieden wäre. Nur so ganz hypothetisch mal hier. Eine Frage von René. Empfindet ihr Angst oder Unbehagen gegenüber Schlangen?
Nö.
Ich habe noch nie eine Schlange irgendwie. Also, ich weiß nicht. Ich finde die schon bemerkenswert. Und die sehen ja glitschig aus, aber angeblich sind die ja gar nicht glitschig. Aber ich habe noch nie eine Schlange angefasst oder sowas.
Ja, weißt du, Angst und Unbehagen empfinde ich gegenüber diesen sendungsbewussten Reptilien und Insektenfans, die haben echt alle 10 Minuten ihr Schlangenhobby unter die Nase reiben. Das sind oft Menschen, die diese seitlich geschnürten Lederhosen tragen. Weißt du?
Deslev.
Nee, andere.
Andere. Wobei, was ich immer, also es ist schon immer, wenn ich Schlange denke, denke ich an, beißt ist giftig. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass eine Schlange mich nicht beißen will. Das schon. Das
Ach was, echt?
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe noch nie irgendwie zu Schlangen näheren Kontakt aufgenommen.
Ich habe schöne Assoziationen mit Schlangen. Bei Schlangen denke ich an das Aurin, dieses Amulett aus Die unendliche Geschichte. Das sind ja so 2 ineinander verschlungene Schlangen, die sich gegenseitig in die Schwänze beißen. Und das ist etwas Magisches. Und Schlangen, das ist auch etwas, das gehört so zu Hexen und so wie Fledermäuse und Katzen. Und das hat für mich was Positives. Also sowas Uriges einfach. Mhm. Ich empfinde keine Angst vor.
Nee, Angst auch nicht, aber es ist halt so, ich kenne das halt noch nicht.
Ja.
Das ist es eher. Also Angst und Unbehagen. Also Unbehagen empfinde ich gegenüber Hunden, die halte ich für unberechenbar.
Mhm.
So. Katzen sowieso, also, aber die sind halt doof.
Ja.
Also Katzen sind unberechenbar, weil sie halt ziemlich doof sind. Hunde sind unberechenbar, weil die im Zweifelsfall böse sind. Alle Hunde böse.
Mhm. Mhm. Ja. Solange die Schlange im Dings ist, im, na, wie heißt es? Terrarium?
Herbarium wollte ich gerade sagen.
Ist es doch. Also.
Schlangenherbarium. Ja gut, also so habe ich die auch schon gesehen, so im, in so einem Kasten. Aber das ist halt, da ist halt ein Kasten. Also da, ne, da kannst du mir auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Radioaktives hinstellen, wenn es in einem Kasten ist, sodass das Radioaktive nicht an mich rankommt, ist mir das auch egal. Also ja. das ist schon, also wenn, dann ging es mir schon darum, die anzufassen oder so.
Ja. Also wenn die Schlange schön an der Leine geführt wird, genau, und einen Maulkorb hat, ist es okay.
Schönes Bild. Wo die anderen so ihre Hunde rumführen, kommst dann mit der Schlange. Keine Angst, die will nur spielen. Der Harry fragt, oh, eine Frage an mich. Was ist aus meinem Allesbrennerofen mit USB-Anschluss geworden? Ja, der steht hier rum, den habe ich irgendwie zweimal angefeuert und der steht jetzt hier rum. Ich habe einen Ofen, also ich habe einen Campingofen,
ja,
der macht Strom, indem er Zeug verbrennt.
Okay.
Da ist so ein, es gibt so irgendwie so technische Dingsi, die können aus Temperaturunterschieden Strom gewinnen. Und das ist in diesen Campingofen eingebaut. Und da kannst du dann halt so dein Käffchen drauf kochen und gleichzeitig dein Telefon aufladen mit.
Ja.
Fand ich irgendwie mal total gut. Also als ich mal Geld zu viel hatte, habe ich gedacht, das will ich. Jetzt habe ich's und es steht hier. Sieht gut aus. Sieht gut aus, so in Orange ist es.
Ja.
Naja, genau. Also Gadgets, Trash. Eigentlich ist es Trash. Eigentlich ist alles, was ich nicht brauche, ist eigentlich Trash und gehört hier eigentlich gar nicht hin. Und ich hätte vorher nachdenken sollen, dass ich das eigentlich nicht brauche, sondern einfach nur haben wollte, weil ich die Idee der Stromerzeugung auf anderem Wege als aus dem Kraftwerk irgendwie geil finde.
Mhm.
Das ist das. Darum hängen auch hinten in meinen Fenstern überall so Solarzellen und so ein Scheiß.
Ah.
Was ich irgendwie ganz lustig finde. Also damit lade ich dann halt irgendwie so externe Akkus auf, die ich dann mitnehme, um mehr iPhone-Strom zu haben oder so.
Ja.
Aber ist natürlich auch Quatsch, weil diese Zellen, also die günstigste, also die, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten ist, kostet halt inklusive so einem Akku, der da aufgeladen wird, 80 Euro.
Mhm.
Und das ist natürlich Hanebüchen, weil für 80 Euro kriegst du halt so viel Ökostrom aus dem Netz. Das rechnet sich halt nicht, sondern ist halt wirklich so eine romantische Spielerei.
Ja,
und
ja,
da gehört halt dieser Ofen auch rein.
Mhm.
Ja. Aber es hat funktioniert, also da ist Strom rausgekommen. Das finde ich ja schon mal bemerkenswert. Ja, Tobias wüsste gerne, zu welcher Tageszeit wir am produktivsten sind.
Zu welcher Zeit am Tageszeit am produktivsten? Mhm. Ganz früh morgens, finde ich. Man schlägt die Augen auf und hatte noch nicht genug Zeit, sich so von den Gedanken des anstehenden Tages runterziehen zu lassen. Und ist quasi bewusstlos. Deswegen kann man die Aufmerksamkeit sofort auf das, was zu tun ist, lenken. Morgens habe ich schon immer sehr viel hingekriegt. Mhm. Also so lange wirklich, wie ich nicht bei vollem Bewusstsein bin und die Last des Tages auf meinen Schultern liegt.
Ich bin eigentlich ja eher Nachtmensch.
Mhm.
Aber wenn ich irgendwie was schaffen will oder soll, dann schaffe ich das auch nur, egal zu welcher Tageszeit es ist, nur wenn ich es unmittelbar, oder was heißt unmittelbar, ja, so direkt nach dem Aufstehen mache. So aufstehen, was frühstücken und dann an den Schreibtisch.
Genau.
Dann bin ich am produktivsten, egal wie viel Uhr es ist. Wenn ich aufstehe, Frühstück mache, dann nochmal irgendwas lese oder nochmal irgendwie die letzte Folge meiner Lieblingsserie nachgucke im Internet oder so, dann ist der Tag im Arsch. Also dann wird er sofort unproduktiv. Also wenn ich einmal angefangen habe, unproduktiv zu sein, bin ich kaum noch in der Lage, wieder produktiv zu werden.
Ja.
Das ist es eigentlich.
Das stimmt, das habe ich auch. Ich bin allerdings auch sehr fit, ab 17 Uhr ungefähr.
Mhm.
Und dann bis in die Nacht hinein. Ich habe ja mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und der Unterricht fand da so zwischen 17 und 21 Uhr, glaube ich, statt. Und das war perfekt. Diese geistige Klarheit, die ich da hatte, Wahnsinn. Also auch diese Fähigkeit, Konzentration aufrecht zu erhalten, das war ganz anders als in der Schule. Da war ich halt immer bewusstlos.
Ja.
Bis die Schule aus war. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum man die Kinder immer noch um 8 Uhr in die Schule schickt.
Ja, weil das ist, glaube ich, auch so ein Relikt des Bildungsbürgertums, Disziplin, bla.
Genau. Also, das muss weg.
Einen guten Grund dafür gibt's ja wirklich nicht. Also sagen ja auch selbst so Schlafforscher und was es da alles gibt, dass wenn man ein bisschen länger schläft morgens, man wesentlich aufnahmefähiger ist. Aber das ist, glaube ich, wirklich, das Bildungsbürgertum hat halt jetzt einfach mal irgendwie ein paar hundert Jahre die Leute gegeißelt mit nix. Also die können halt nix, außer irgendwie Bücher lesen und diszipliniert sein. Diszipliniert, ja. Bücher lesen und sortieren in ihren Regalen nach Farben oder sonst wie. Und das hängt halt so nach. Ja.
Und es gibt ja Studien darüber, wie viel besser alles wäre, wenn man die Schulzeit um nur eine Stunde nach vorne verschieben würde.
Aber das haben wir ja noch nie so gemacht. Das gehört sich ja nicht.
Ja, das dauert nicht.
Es geben halt tatsächlich die falschen Leute den Ton an. Das ist so ein bisschen das Problem. Es findet halt auch kein Ausgleich zwischen dem Bürgertum und den Vernünftigen statt. Sondern dieses ominöse Bildungsbürgertum gibt halt vor, wie der Takt unserer Gesellschaft ist. Und niemand stellt sich so richtig dagegen, obwohl eigentlich das, was man Bildungsbürgertum nennt, die absolute Minderheit ist. Aber alle würden gerne dazugehören. Deshalb ist oft so ein Verdacht, den ich habe. Weil es steigt sich natürlich viel einfacher in dieses Bildungsbürgertum auf, als es sich in, die Physik oder so aufsteigen lässt, weil da muss man halt richtig arbeiten und da muss man halt auch richtig was begreifen. Und nicht nur Sekundärliteratur zu Goethe.
Ja, und so symbolischen Scheiß ansammeln.
Genau. Aber ich glaube auch, das wird sich irgendwann auch mal ändern. Also weil das Bürgertum verreckt ja gerade. Das stirbt langsam aber sicher weg, beziehungsweise dieses Wertesystem Bürgertum stirbt langsam aber sicher weg.
Ich höre dich gerade sehr schlecht.
Das macht nichts. Ja. Dieses Wertesystem Bürgertum, das stirbt halt gerade weg und irgendwas wird an dessen Platz treten und das ist dann vielleicht ein bisschen was Vernünftigeres als diese albernen Rituale und Symbole.
Ja.
So, ich hoffe nur, dass dann nicht nur was Vernünftiges an die Stelle dieser albernen Rituale tritt. Weil wenn es nur was Vernünftiges ist, dann bist du ganz schnell in einer Technokratie und das will halt niemand. Also von Technokraten regiert werden, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. Mhm. Also wo alle Irrationalität wegdiskutiert wird oder weggewischt wird mit dem Argument, nein, es ist halt irrational ist halt irrational, das brauchen wir nicht, man kann die Welt in Einsen und Nullen oder in Schaltzuständen ausdrücken. Gut, schlecht, da gibt's halt keine Grauzone. Ja. Der Tobias wüsste außerdem gerne, der hat zwei Mails geschickt und ich bin zu faul, die jetzt nach hinten zu sortieren. Tobias wüsste außerdem gerne, welche Epoche wir gerne besuchen würden.
Welche Epoche? Ja, es gibt viele Epochen und das ist schwierig zu sagen, weil angenommen, wir hätten dieselbe Sinnesausstattung wie heute. Wäre das in vielen Epochen einfach unerträglich. Wenn es im Mittelalter bestialisch gestunken hat, kann man davon ausgehen, dass die Menschen auch daran gewöhnt waren, dass es sie halt nicht so gestört hat.
Ja.
Genauso verhält es sich mit Lärm in der Stadt oder so. Aber was mich wirklich total interessieren würde, das wäre in der Zeit zu leben oder die Zeit zu besuchen, in der Downton Abbey spielt.
In diese Umbruchzeit, Ende des 19. Jahrhunderts.
Erstes Viertel des 20. Jahrhunderts, wo auch die Elektrizität aufkommt. Total geil.
Ja.
Und was ich mir schon oft gewünscht habe, war der ersten Filmvorführung beizuwohnen. Also da sollen ja Leute aufgestanden und vor Panik, vor Angst rausgelaufen sein.
Weil der Zug kam, ne?
Ja, weil der Zug kam, ganz genau. Das finde ich fantastisch. Da wäre ich wirklich gerne dabei gewesen. Überhaupt diese ganze 20er-Jahre-Zeit, wo man die spannendsten Kunstströmungen hat, wie Expressionismus, Surrealismus, Dadaismus. Also allein schon von der Ästhetik gefällt es mir. Roaring Twenties, dieser ganze Jazz, der dann von den Afrikanern kam, also von den Amerikanern. Und die Kleidung, ach, das ist, glaube ich, einfach meine Zeit.
Ich würde gerne die Aufklärung begleiten können. Also ich würde gerne irgendwann im 18., wann hat das so angefangen, 1750 oder sowas?
Nee, eigentlich
noch später, ne?
Früher schon.
Früher schon sogar.
Die Anfänge der Aufklärung, die liegen meiner Meinung nach, also meiner Einschätzung nach, schon in der Renaissance, also 16. Jahrhundert, da fängt das ja schon an.
Ja.
Da entwickeln sich die Wissenschaften sehr rasant weiter.
Aha.
Und du hast halt diese Kritiker, diese Kirchenkritiker und unabhängige Denker. Also das ist schon alles, also es fängt schon
also viel noch mehr, ja.
Also dieses Programm Aufklärung, das fängt, glaube ich, an mit dem Kantschen, was ist Aufklärung?
Ja, aber Text. Kant ist doch 17., oder?
18. Boah, meine ich.
Kant ist sogar 18. Okay. Ja, irgendwie sowas. Also ich würde gerne die ganze Zeit mal dabei zugucken, einfach so an verschiedene Stationen, also an verschiedene Orte in verschiedenen Zeiten gucken können und gucken, wie haben die das eigentlich gemacht, wie hat es sich gelebt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Goethe war oder Newton oder weiß der Geier. Das fände ich, glaube ich, mal ganz spannend. Aber so eine ganze Epoche, weiß ich nicht. Ich finde es halt einfach cool zu sehen, wie die Leute auf einmal zur Erkenntnis gelangt sind und sich von ihren Pfaffen gelöst haben. Das finde ich.
Meinst du, das ist etwas, was man hätte beobachten können?
Na, zumindest, die müssen sich ja irgendwie ausgetauscht haben. Also, weißt du? Also irgendwie, ja,
beobachten. Ja, aber das war nicht so, dass du die halt alle auf einem Flecken findest und
richtig.
Die tauschen sich dann aus.
Das ist richtig. Nee, darum würde ich gerne so rumreisen.
Das sind ja unsichtbare Prozesse.
Genau, darum würde ich gerne so rumreisen können, so, wo sich dann auf einmal rausstellt, weiß ich nicht. Auf einmal baut einer eine Dampfmaschine oder so. Weil er sich gedacht hat, eigentlich muss das doch irgendwie gehen. Mhm. Solche Dinge. Aber wahrscheinlich kann man es nicht beobachten, hast schon recht. Also diese Heureka-Momente, also diese Aha-Momente, die passieren ja dann auf dem Klo oder sonst wie. Und ich möchte halt nicht Goethe beim Kacken zugucken, möchte ich nicht.
Ja, vor allem, weißt du, diese ganzen historischen Veränderungen und so weiter und diese Zäsuren, das wurde ja auch alles im Nachhinein von Historikern konstruiert.
Stimmt, das sind halt Prozesse.
Das ist ein weiteres Manko. Ja.
Es ist halt wie, ja, das wird halt auch in weiß ich nicht, 500 Jahren oder in 200 Jahren wird unsere heutige Zeit halt auch so aussehen, als wäre hier der große Bruch mit den Kirchen gewesen, weil halt jetzt alle langsam zur Vernunft kommen und aus der Kirche austreten, also sich weigern, da weiter Kirchensteuer zu zahlen.
Ja.
Und in ein paar hundert Jahren wird das halt so aussehen, als wären diese wenigen Jahrzehnte, in denen das passiert ist, also in denen die Leute da aufgewacht sind, als wäre das ein Moment gewesen, obwohl es eigentlich auch eine Phase war. Ja, stimmt.
Ja.
Ach, schade. Naja, ansonsten, ging ja nur um Besuchen, nicht drin leben. Weil drin leben würde ich gerne in den späten 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das war die geilste Zeit.
Das finde ich auch.
Kurz vor der Wende. Das war
großartig.
Die absolut geilste Zeit.
Ja.
Alter,
geile
Vater.
Klamotten.
Alles war
geile
geil.
Musik.
Geld ohne Ende. Wohlstand ohne Ende, es ging immer weiter aufwärts, alles geil. Man darf halt nur nicht, also ja, doch, das schon. Die Klamotten waren halt scheiße.
Ja, die waren geil.
Ja, stimmt, wir fanden die geil, aber das finden die jungen Leute von heute ja auch von ihren Klamotten. Und die werden halt in 20 Jahren auch sagen, ach fuck.
Ja. Nein, natürlich, die 80er waren furchtbar modisch. Furchtbar. Aber ich finde, das hat alles in diese Gesamtästhetik gepasst. Und weißt du, ich liebe an den 80ern dieses ständige Träumen von Florida und Kalifornien, von Miami, diese Palmen und Flamingos und Neonröhren und Wolkenkratzer und Schirmchen im Drink und so weiter und Frauen in weißen Bikinis und diesen großen weißen Hüten. Das ist so geil. Ich finde es echt schade, dass das nicht mehr modern ist.
Das war halt alles so eine Illusion, die der Kapitalismus aufrechterhalten musste, weil es ja noch einen Gegenentwurf gab. Ne?
Ja.
Und auf einmal gab es den Gegenentwurf nicht mehr und dann hat der Kapitalismus sich auch leck mich.
Ja.
Ja. Ja, das war schön. Naja. Der Johannes schreibt, schaut euch mal das Symbol auf einem USB-Stecker an. Findet ihr auch, dass das Symbol wie ein Teufelsdreizack aussieht? Und wenn ja, was hat es zu bedeuten, dass dieses böse Symbol immer nach oben, also himmelaufwärts zeigt, wenn man den USB-Stecker einsteckt?
Huh. USB, USB.
PS.
USB.
Ja, genau.
Unter,
USB.
Unter,
USB.
USB. Nee, das...
Was?
Unterirdischer Satans.
Braten.
Besen.
Ach so, Besen. Unterirdischer Satansbesen? Satansbesen?
USB. Unterirdischer Satan. Ich weiß nicht, das passt doch, oder?
Ich weiß ja nicht. Er schreibt dann darunter, die Frage ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, sondern vielmehr als Antwort auf einen Diskussionsbeitrag der Vrindheit, in der im Raum stand, dass man USB-Stecker immer falsch rum einsteckt. Das Problem hatte ich auch immer, bis mir jemand gesagt hatte, dass man darauf achten muss, dass das USB-Symbol nach oben zeigt. Aber vielleicht haben wir jetzt ein paar Verschwörungstheoretiker nervös gemacht, das wäre ja auch ganz schön.
Ja. Also
unterirdischer Satansbesen.
Weißt du, wenn du dir das von nahem ansiehst, sieht das eigentlich aus wie ein Baum mit einer kugelrunden Wurzel und dann ist da so ein kleines Bällchen und ich weiß nicht, wie so ein, das sieht aus wie ein Gewächs, das am Hofe von Ludwig dem 16. zurechtgestutzt wurde. Das sind drei verschiedene Formen, ein Kreis, ein Dreieck und ein Viereck.
Ein Dreieck?
Ja, also ein Pfeil halt.
Was?
Ja, guck dir das mal genauer an.
Na, da ist so ein, aber
mach mal USB-Icon oder
so. Ich habe einen USB-Stecker in der Hand, aber ich sehe nicht gut genug, um dieses kleine Symbol zu erkennen. Oh ja, da oben ist ein Pfeil dran. Uiuiuiuiui, das hat bestimmt was mit damit zu tun, auch wie Merkel immer die Hände so hält, wenn sie auf Fotos zu sehen ist. Ist sie eigentlich noch Kanzlerin oder ist sie schon zurückgetreten? Hast du was mitgekriegt?
Nee, ich interessiere mich nicht.
Hätte ja sein können, dass das irgendwie mitkriegt. Man kriegt ja heutzutage nichts mehr mit aus der Politik. Nino fragt, was ist der nördlichste, südlichste, westlichste und östlichste Punkt der Erde, den ihr je besucht habt? Also der nördlichste Punkt der Erde, den ich je besucht habe, war das Nordkap.
Meiner war ein Beschiss. Dänemark.
Das ist ein Beschiss. Nordkap ist so ein Nepp.
Wie kommst du denn dahin?
Wie man da hinkommt? Mit dem Auto?
Nee, ich meine, was bewegt einen Menschen dazu, dahin zu fahren?
Eine Freundin von mir wohnt so 100 Kilometer südlich davon und die habe ich besucht. Und dann habe ich halt gesagt, oh, ich will zum Nordkap. Und die hat gesagt, nee, das ist Beschiss, lass das. Und dann habe ich gesagt, ich will. Und dann hat sie gesagt, okay, dann zahlst du die Reise da hoch. Habe ich gesagt, ja, super, mache ich. Und die Reise fing dann an damit, dass wir an so einer komischen Frittenbude jeder einen Cheeseburger und eine Cola und Fritten gegessen haben. Und das hat schon irgendwie 30 Euro gekostet oder so. Ich habe das mal verblockt vor vielen Jahren. Muss ich nochmal raussuchen. Und dann fährst du halt so mit dem Auto am Fjord lang. Das ist alles total toll und ist auch Mitternachtssonne. Also es wird halt nie dunkel.
Mhm.
Und dann fährst du irgendwie, fährst. Und dann fährst du auf einmal durch so einen, keine Ahnung, 4 Kilometer langen Tunnel, den sie da in den Berg gesprengt haben. Und am Ende des Tunnels steht ein Mauthäuschen. Und dann hast du halt die Wahl, bezahlen und weiterfahren oder umdrehen, was ich auch irgendwie cool finde. Also du darfst erst durch den Tunnel fahren, dann musst du dafür zahlen, dass du durch den Tunnel fährst. Dann haben wir, ich glaube, 28 Euro bezahlt, ein PKW, zwei Personen, durften dann weiterfahren und waren dann am Nordkap. Irgendwann kommen wir da an und bevor du irgendwo parken kannst, steht ein Mauthäuschen, da sitzt dann jemand und sagt, willkommen am Nordkap. Ein Auto, zwei Personen, 50 Euro oder sowas. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Wahnsinnig teuer. Mann. Und dann läufst du da rum, dann ist da so eine komische so eine Ausstellungshalle, wo dann irgendwie so alte Schlitten und ausgestopfte Schlittenhunde und ne, so Blechnäpfe und sowas irgendwie in so Dioramen liegen, in so großen. Dann kannst du noch ein bisschen was essen. Und wenn du Glück hast, ist halt gerade nicht bewölkt. Als ich da war bewölkt. Das heißt, es ist halt hell und grau.
Na super. So.
Und dann langweilst du dich ein bisschen, dann haben wir noch ein Eis gegessen, dann sind wir wieder ins Auto gestiegen, zurückgefahren und dann kam wieder vor dem Tunnel das Mauthäuschen. Stellt sich raus, das gilt halt nur einmal die Durchfahrt, das heißt, wir haben schon wieder bezahlt, um da überhaupt rauszukommen. Und das, ja, und dann sind wir halt nach Hause gefahren, waren halt ewig unterwegs und das war total frustrierend und irgendwie ist das, ja, aber das war der nördlichste Punkt, an dem ich mal war.
Nee, meiner war Kopenhagen. Ich bin weiter nach Norden nicht vorgedrungen und ich finde es schade, denn es ist mein Traum, bald nach Island, Norwegen, Schweden und so weiter.
Was hindert dich?
Ich habe kein Geld.
Okay.
Aber das finde ich echt wow. Also Skandinavien ist wirklich eine tolle Gegend. Ja, diese Landschaften, herrlich.
Ich fand auch die Menschen sehr angenehm, wobei ich natürlich jetzt dann ganz oben im Norden in einer Kleinstadt mich aufgehalten habe und nordnorwegische Kleinstadtmenschen sind sehr angenehm, fand ich. Ob das jetzt für alle gilt, weiß ich gar nicht. Was war denn der südlichste Punkt, an dem du warst?
Ägypten.
Aha. Ich überlege gerade, was ist denn, ist das eigentlich, ich war auf Bali.
ich weiß nicht mal, wo das liegt.
Indonesien.
Indonesien.
Also das
Indonesien
ist schon ziemlich südlich. Indonesien
ist aber Asien, oder?
Ja, das ist Asien.
Also eigentlich östlich.
Das ist sowohl der östlich, das, also Bali dürfte sowohl der östlichste als auch der südlichste Punkt gewesen sein, an dem ich bisher war. Mhm. Der westlichste Punkt?
Kalifornien bei mir.
Achso, nee, eher so London. Bei mir, glaube ich. Nach Westen hat es mich nie so sonderlich gezogen. Mhm.
Und östlichst?
Naja, wahrscheinlich Bali.
Okay, bei mir war es Krakau.
Warum hat es mich eigentlich nie so nach Westen gezogen, frage ich mich gerade. Ich werde es nie rausfinden. Der Andreas wüsste gerne, warum sind Apple-User immer so unglaublich arrogant? Das geht dich einen Scheißdreck an, mein Freund.
Also, ich habe auch ein ganz großes Problem mit Apple-Usern, obwohl ich selber einer bin. Sagen wir mal, mit Apple-Fanboys habe ich ein Problem. Und zwar mit solchen, die, angenommen, man hat ein Problem mit seinem Appler und tippt das ein, landet man immer in irgendwelchen Foren, wo die Leute einem an den Kopf werfen, dass man zu dumm ist, um diese Software zu benutzen und so.
Genau.
Hatte ich oft mit iTunes. Mhm. iTunes ist einfach ein Scheiß. Das ist aber kein Geheimnis.
Schlimm ist das.
Und,
schlimm.
Und sobald man da irgendwas requestet, landet man eben in Foren, wo dann gleich diese Leute kommen, die sagen, wenn man so dumm ist wie du, sollte man Apple-Produkte nicht verwenden und so weiter. Ich habe mich oft gefragt, warum die so drauf sind. Und ich komme zum Schluss, dass sie vor sich selbst irgendwie rechtfertigen müssen, dass sie sehr viel Geld bezahlt haben für etwas, das gar nicht mal so vollkommen ist, wie sie es gerne hätten.
Ja, zumal ich ja auch vor allen Dingen, ich meine, ich kaufe mir ja extra so ein Apple-Ding, weil ich doof bin. Also, weißt du, das soll ja einfach so funktionieren, ohne dass ich da groß drüber nachdenken muss. Das finde ich halt ganz lustig daran.
Ja, 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 ganz genau. Und dann ist es unerträglich, wenn jemand sagt, das gibt dann, wie heißt denn ja, das?
Ich kenne das. Das ist so eine, es gibt so eine ganz weit verbreitete Arroganz unter Nerds, die heißt lerngefälligst. Du machst ja auch einen Führerschein, wenn du Auto fahren willst, dann lerngefälligst, wie so ein Computer funktioniert, bevor du einen benutzt.
Ja.
So halt so eine völlig die Realität ausblendende Affektiertheit ist das eigentlich. Ja, das kenne ich. Stolper ich oft drüber. Muss dann auch immer sehr lachen, weil das sind dann halt, also Leute, die so drauf sind, halt meistens sozial komplett inkompetent.
Ja.
Wo ich mir denke, okay. Look where it got you.
Ja.
Ja.
Naja, und Arroganz ist ja generell ein Merkmal von Menschen mit großer Unsicherheit.
Ja, eben ist
oder
halt unsicher.
Ja, Komplex oder so. Ich meine, wenn sie sich ihrer Sache sicher wären, wenn sie von diesem Produkt hundertprozentig überzeugt wären, dann könnten sie auch auf diese überhebliche Art verzichten und den Newbies einfach helfen und den Apple-Kritikern mit einem Schulterzucken begegnen.
Genau. Ist halt, also was ich wirklich nachvollziehen kann, ist, irgendwann wird's lästig, ständig den Newbies zu helfen. Also weil oft Leute auch wirklich dann, es gibt halt so, weißt du sagst irgendwas und jemand, also mir passiert das auch ständig, das sind dann Fragen, auf die ich gar nicht reagiere, dass mich jemand auf Twitter irgendwas fragt, was ich genauso gut hätte schnell googeln können.
Mhm.
Wo ich dann auch mal denke so, ja, Alter, ey, sorry, aber ne, Auskunftei bin ich halt auch nicht. Ich erlebe das halt so im Arbeitskontext sehr häufig. Also es sind ständig neue Kollegen, die in ihre Bewerbungen geschrieben haben, dass sie mit Computern umgehen können und dann da sitzen und doof gucken wie der Ochse vom Berg. Hier, meine Tastatur, also das Z ist auf einmal weg, ja, weil sie versehentlich die Tastatur von Englisch auf Deutsch umgestellt haben oder so. Irgendwann wirst du dann halt auch genervt. Ne? Ich kann das schon, bis zum gewissen Grade kann ich das nachvollziehen, aber irgendwann ist halt auch Schluss. Also das hast du halt auch gerne bei so Krypto-Nerds, ne? So, das ist ja gerade ein Thema, so verschlüsseln und sowas. Und das war halt über viele Jahre hinweg, wenn du gesagt hast, ja, aber es gibt keine funktionierende Kryptografie-Lösung. So. Natürlich funktioniert das hier, da muss man halt lernen, es geht halt alles nicht so einfach. Ja, aber funktionieren heißt, es geht einfach.
Ja, genau.
So, ne? Und dann, weil ich lebe eben in einer Welt, in der es noch andere Sachen gibt, als sich in diese Themen einzuarbeiten. Im Übrigen habe ich gerade kurz in den Chat geguckt, es gibt diesen Kindle Paperwhite, heißt der. Und der ist selbstleuchtend. Das heißt, der scheint eine selbstleuchtendes digitales Papier oder selbstleuchtende digitale, musst du dir mal angucken vielleicht.
Ja, aber was bedeutet das, dass der selbstleuchtend ist? Bedeutet also das, dass ich
Das heißt,
also, dass ich unter der Bettdecke ja, in der Tat lesen könnte.
Das bedeutet das. Also okay. Ich vermute mal, dass der dann so wie so eine Digitaluhr früher in den Rand so irgendwas Leuchtendes eingebaut ja. hat, mhm. was das Papier halt indirekt beleuchtet. Also so, dass ja. das Papier dich nicht anleuchtet, sondern ja, sowas.
Ja, das ist super. Schaue ich mir an.
Der Jens fragt. Ach so, apropos Apple, weil ich werde oft für einen Apple-Fanboy. Ich bin kein Apple-Fanboy. Ich benutze diese Sachen nur, weil sie am wenigsten beschissen sind. Also alles andere ist halt noch beschissener. Das ist ja. halt das große Problem, finde ich. Aber wahrscheinlich ist das auch ein unlösbares Problem, weil natürlich jeder höchst individuelle Ansprüche an so ein Gerät hat, mhm. die einfach nicht mit einem Gerät von der Stange zu befriedigen sind.
Ja.
Das müsste man sich dann wahrscheinlich selbst programmieren und dafür braucht man dann wahrscheinlich ein Leben, wenn man das alles selber machen möchte. Aber ja, das ist eigentlich die ganze Tragik. Apple ist halt nicht gut. Apple ist nur am wenigsten schlecht.
Ja. Naja, Apple ist schon gut. Also
es ist am wenigsten, also ich finde es am wenigsten schlecht. Also,
es ist einfach komplett absurd, das Ganze so anzuhimmeln und zu verherrlichen.
Ja, daraus ein religiöses
als,
Ding, wenn
es ein Fetisch, weißt du? Diese Zeitschrift, iPad-Bibel oder sowas, oder was? iPhone-Bibel oder wie das heißt.
Kenne ich gar
auf
nicht.
Auf Hochglanzpapier, wenn das schon so genannt wird. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es überhaupt quasi religiöse Züge trägt, wenn Leute pilgern, ja, sie pilgern zu Apple Stores. Mhm. um dort einen Fetisch zu erwerben. Fetisch ist ja auch ein Begriff, der aus dem Religiösen kommt. Mhm. Dann dieses ganze Wegmachen von Inkonsistenz. Das wird ja alles ausgebügelt. Widersprüche, Inkonsistenzen, ja. Du bist halt doof, wenn du es nicht verstehst und nicht, aha, kann sein, dass es da Probleme gibt. Ja. Auch diese Verehrung, die Steve Jobs entgegengebracht wurde. Also diese ganze Apple-Kultur hat so viel Religiöses, ja. dass ich darüber sogar schon mal eine Hausarbeit schreiben wollte. Weil mich das wahnsinnig fasziniert hat. Das nur so am Rand.
Ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Der Jens wüsste gerne, was wir davon halten, dass Biene Maja in der digital überarbeiteten Fassung schlanker gemacht wurde. Die offizielle Begründung ist, dass sie in der alten Fassung aussah wie eine Hummel und nicht wie eine Biene. Kritiker sagen, sie ist für den heutigen Körperkult zu fett gewesen. Weiß nicht.
Also das erste Argument finde ich total hanebüchen.
Welches? Weil, dass sie aussah wie eine Hummel ja, und nicht wie eine, ist halt schwarz. So, sie heißt Biene Maja.
Biene Maja ist eine Comicfigur, ja, die wurde genau. bekannt gemacht durch dieses Anime und als solche ist sie eine Ikone mit ihrem fetten Ärschlein, aus dem ja. diese kleinen Beinchen herauswachsen. Ja. Und nimm doch mal Mickey Maus. Es gibt auch keine Maus, die so aussieht wie Mickey Maus. Es gibt keine Maus mit tellerförmigen Ohren und so einer komischen schwarzen Gesichtsmaske.
Genau, wir müssen Mickey Maus sofort grau machen.
Ja, genau. Weil Donald ist ja mehr eine Gans als eine Ente.
Stimmt. Ja, es ist halt, das ist wirklich ein bescheuertes Argument. Aber das ist dann wiederum ein Hinweis darauf, dass es irgendeinen geheimen Grund gibt. Und, das könnte das, natürlich wirklich dieses schlanke Ding sein.
Und das finde ich unter aller Sau. Denn Dicke sind super. Ich finde dick sein toll.
Ich
finde dicke Bienen toll. Ja gut, okay, vielleicht nicht toll, aber akzeptabel. Die Biene Maja, die ist doch wegen diesem dicken Arsch so lieb.
Ey, was ich halt schlimm finde, ist, also es soll jeder, der dick ist, soll, nee, wie soll ich sagen, also man sollte niemanden dafür verachten, dass er dick ist oder ausgrenzen ja. oder ihm bestimmte Eigenschaften zuschreiben. Meistens sind es ja negative, außer der Gemütlichkeit.
Ja.
Aber ich bin mittlerweile auch weit davon entfernt zu sagen, dick sein ist völlig in Ordnung, dick sein ist kein Problem. Dick sein ist ein sehr großes Problem.
Dick sein ist ein sehr großes Problem für die Betroffenen.
Genau, denn davon wird man krank.
Zweifelsohne, ja.
Es ist zwar, ich weiß nicht, ob du Anke Gröners Buch gelesen hast, Nudeldicke Dern. Die hat ja mal geguckt, inwieweit es tatsächlich zu höherer Mortalität führt, dass man dick ist ja. und so. Das ist wirklich mindestens umstritten, dass man vom Dicksein früher stirbt. Was aber halt nicht umstritten ist, ist, dass man vom Dicksein bestimmte Krankheiten bekommt.
Ja.
Eine davon habe ich. Das ist der Bluthochdruck. Mhm. Und höchst sehr wahrscheinlich, natürlich kann man auch das sagen, höchst sehr wahrscheinlich ist auch eine Thrombose, die ich gerade habe, darauf zurückzuführen, dass ich stark übergewichtig bin. Ich habe nämlich eine Augenthrombose bekommen und habe das vor einer Woche diagnostiziert gekriegt und sehe seitdem die Welt ein wenig anders. Also die Welt des Dicken sehe ich gerade ein wenig anders. Das ist nämlich nicht so cool.
Ja,
also und ja, und ich rede halt gerade, also ich habe jetzt gerade ja für den anderen Podcast, also für den Resonator, habe ich halt auch mit Wissenschaftlern gesprochen, die sich auch mit den großen Volkskrankheiten beschäftigen. Und die sagen halt einhellig, das Bauchfett ist ein Problem. So, also da korreliert irgendwas mit Krankheiten, die wir nicht haben wollen. Also Bluthochdruck, Diabetes, was gibt's denn dann noch hier? Demenzerkrankungen und sowas.
Ja.
Und das finde ich schon hart. Also ich habe gerade ein großes Problem damit, übergewichtig zu sein. Und zwar nicht aus sozialen Gründen. So, dass ich finde mich hässlich, ja, finde ich auch, aber ist mir halt Wurst. Ne? Weil im Prinzip, also da haben ja die anderen das Problem mit, dass ich, wenn ich kacke aussehe, ist es ein Problem der anderen.
Ja.
Zunächst mal. Aber ich mache da gerade, findet bei mir so ein Bedeutungswandel statt. So
das
ein
bisschen. Ist gut.
Also ich finde das halt nicht mehr egal.
Das ist sehr gut, aber dabei wird ja eine schlankere Biene Maya auch nicht helfen.
Das ist richtig, genau. Und das finde ich halt auch falsch. Also ich finde, wenn jemand dick ist, dann ist der halt dick. Und wenn er da Bock drauf hat, dann hat er da halt Bock drauf.
Ja.
So, und wenn er sagt, ich esse halt gerne jeden Tag 3 Burger, einen zum Frühstück, einen zum Mittagessen, einen zum Abendessen und dann noch eine Packung Snickers hinterher, einen Karton, dann ist das halt okay.
Mhm.
Für den. Aber halt nicht für alle.
Ja.
Das muss ich auch noch, das habe ich noch nicht genau ausformuliert und das habe ich mir auch noch nicht genau gedacht, weil ich gerade noch in so einer Findungsphase bin. Also ich, ja. Tja, ja. Aber also Biene Maya, das ist halt, Barbie wird doch auch irgendwie immer schlanker, oder wie war das, ne?
Nee, nicht immer schlanker, sondern immer in Anführungsstrichen dicker. Also früher hatte sie Körpermasse, wo Gesundheitsmediziner sagen würden, okay, wenn jemand wirklich diese Körpermasse hätte, wäre er nicht überlebensfähig. Und jetzt wird sie an echten Körperbau angepasst, sieht aber immer noch aus wie eine überlebensfähige Magersüchtige, sage ich mal. Ich glaube, die ist ganz weit davon entfernt, wirklich so realistische Körperformen zu haben. Dafür ist sie auch gar nicht gedacht. Die Barbie ist eine Modepuppe. Die ist wie ein Mannequin im Schaufenster oder wie so ein Ankleideding, an dem man Mode entwirft.
Mich würde ja auch mal interessieren, ob das, was immer wieder so behauptet wird, dass das, also sowas wie Barbie dafür verantwortlich ist, dass kleine Mädchen Essstörungen entwickeln und so, ob das überhaupt stimmt. Oder ob das einfach nur so eine gefällige, weil sehr plausible Verschwörungstheorie eigentlich ist. Das fände ich mal interessant. Habe ich mir auch noch nie drum gekümmert.
Ja, das kann man so natürlich nicht sagen. Oder ob hier Germany's Next Topmodel auch für die erhöhte Bulimie und so weiter verantwortlich ist. Das Problem ist, es wird ja immer so argumentiert
Einzelfaktoren eigentlich.
Nee, nicht Zufall, nein, nicht Korrelation, sondern
Kausalität. Wirkung.
Kausalität, ganz genau. Es heißt, Mädchen guckt Germany's Next Topmodel, es führt direkt zu Bulimie. So wird das in den Medien immer
dargestellt. Das meine ich mit Einzelfaktoren. Ja. Als würde, wenn wir Germany's Next Topmodel nicht mehr haben oder wenn wir es verbieten oder wenn wir Barbie realistisch darstellen würden, als würde davon das verschwinden, was zu Essstörungen führt. Wahrscheinlich sind die Essstörungen genauso Ausdruck eines Zeitgeistes, wie Germany's Next Topmodel eines Zeitgeistes sind.
Exakt. Das ist immer der Zeitgeist. Das ist ein ganz ausdifferenziertes System von Bedeutungen, kann man sagen, die dann auf einen einwirken. Und da kannst du dich nicht gegen wehren, indem du einzelne Faktoren ausschaltest, wie eine dünne Barbie. Ja.
Ja.
Das sind Sachen, das ist die Weise, wie man über Dinge nachdenkt, wie man über Dinge spricht, wie man über Dinge schreibt, wie man Dinge zeigt. Und da kann man nichts gegen machen. Außer eben sich bewusst damit auseinandersetzen und mit seinem Kind darüber reden oder so. Ja, dass es das selber erkennt.
Das ist es, genau, dass es das selber erkennt. Da kann man, ich glaube, das ist auch das Einzige, was man machen kann. Also man kann auch, glaube ich, nicht seine Kinder davon fernhalten. Ich bin mal von einer Bekannten gefragt worden, mein Sohn kommt jetzt in das Alter, wo er Computerspiele spielen will. Wie kann ich denn verhindern, dass er das will? Das ist halt, glaube ich, das Dümmste, was man sich selbst auch überhaupt nur fragen kann.
Ja.
Weil, wie kann ich verhindern, dass mein Kind, oder wie kann ich verhindern, dass ich in der Welt lebe, in der ich lebe? Ja, indem ich mich erschieße vielleicht, aber ansonsten kann ich das halt nicht verhindern. Also selbst die Leute, die so tun, als würden sie sich außerhalb des Systems stellen, stehen ja mittendrin.
Ja.
Also, was weiß ich, letztens ist ein Interview leider gescheitert, mit dem hätte ich gerne gesprochen. Es gibt so einen Typen, der behauptet, er lebt ohne Geld. Und er geht halt Containern und bla, so halt, was es so gibt. Und natürlich lebt er nicht ohne Geld, sondern er lebt ohne eigenes Geld. Er lebt selbstverständlich vom Geld aller anderen. Ja, weil, nur weil die Sachen wegschmeißen, kann er sie sich aus dem Mülleimer ziehen. Das ist halt immer schwierig. Systemkritik oder sich außerhalb stellen zu wollen, ist immer sehr kompliziert. Aber Biene Maya muss ja nun, also das finde ich, ja, aber auch das ist dann Ausdruck des Zeitgeistes. Ne?
Ja.
Das hat man das zu bewerten? Also wir haben das zu bewerten, weil wir aus nostalgischen Gründen das scheiße finden, dass Biene Maya auch immer anders sieht. Aber auf so einer gesellschaftlichen Perspektive ist das zu bewerten eigentlich? Ist das gut oder schlecht, dass die Biene Maya jetzt so ist? Also weil eigentlich erzählt die Biene Maya doch Geschichten von Freundschaft.
Ja.
Und solange sie das tut, ist die doch gut.
Ja, ganz unabhängig davon, wie ihre Figur so ist, ne?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Der Maurice fragt, würdet ihr bei einem Podcast, den ihr schon lange Zeit hört und wertschätzt, zu einem Hörertreffen gehen? Es besteht ja die Möglichkeit, dass einem die Podcaster nicht sympathisch sind, sie den Erwartungen nicht gerecht werden können und Illusionen zerstört werden. Würdest du bei einem Podcast, den du schon lange Zeit hörst und wertschätzt, zu einem Hörertreffen gehen?
Ich?
Ja.
Nee.
Ich auch nicht.
Nein, also ich frage mich immer, was die Leute erwarten.
Weiß ich auch nicht, aber es ist halt nett. Also wir waren ja gerade in Düsseldorf auf einem. Das war sehr nett.
Also ich persönlich trenne immer das, was Menschen produzieren, von dem, was und wie sie menschlich so drauf sind. Und wenn ich einen Podcast von jemandem schätze, bedeutet das ja noch lange nicht, dass ich ihn als besten Freund gewinnen möchte. Oder dass er jetzt irgendwie alle meine Sehnsüchte erfüllen muss. Hörertreffen, mein Gott, ja, why not? Also wenn man einfach mal was unternehmen möchte mit Leuten, die man nicht kennt. Und die einem prinzipiell wohlgesonnen sind, weil sie zu einer fiktiven Community gehören.
Das, ich finde es halt für die Hörerschaft finde ich das eigentlich interessant. Also ich würde halt nicht mich mit Leuten treffen, nur weil sie dieselbe Sendung hören wie ich. Also das finde ich irgendwie, das reicht mir nicht, um Zeit und Kraft aufzuwenden für irgendwie eine Veranstaltung. Aber so. Es gibt sehr viele Leute, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also natürlich gibt es die habe ich ja selber erlebt. Die hören halt meine Sendung und leiten daraus ab, dass sie ja irgendwie so ein bisschen, wie nennt man das denn, so ein bisschen ja auf derselben Wellenlänge oder zumindest auf gleicher Wellenlänge unterwegs sind. Und wenn die sich treffen, weil sie sagen so, wir finden das, also ich finde das lustig, was der davon sich gibt. Wenn jemand anders das auch lustig findet, dann scheint der ja zumindest irgendwie jemand zu sein, der in meinen Bekanntenkreis gehören kann aus diesem Grund. Mhm. Wenn die sich so treffen, das finde ich super. Ich selber bin halt auch nicht wirklich so ein... Ich kann das zwar sehr gut, aber ich habe nicht viel Freude daran, die soziale Klaviatur zu spielen, so großartig.
Ich verstehe. Das heißt, du bist lieber so ein passiver Mittler, den die Leute zum Anlass nehmen, sich untereinander kennenzulernen, als dass du selber im Mittelpunkt stehst und die Geschicke steuerst.
Also ich kann das sehr gut. Ich fühle mich da auch nicht unbedingt unwohl, wenn ich im Mittelpunkt stehe. Ich muss halt gerade lernen. Das ist irgendwie ganz interessant. Ich muss halt gerade lernen, dass wenn ich auf so einem Hörertreffen bin, also wir hatten jetzt ein NSFW-Hörertreffen, dass ich da halt nicht so sein kann, wie ich wirklich bin, sondern dass ich da so zu sein habe, wie ich wahrgenommen werde. Wie es
von dir erwartet wird, sozusagen.
Ja, das muss ich gerade lernen. Da fühle ich mich auch, also das ist ein bisschen, also habe ich auch so eine große Unsicherheit gerade noch. Weil ich eigentlich halt ganz anders bin. Und wenn ich irgendwo am Strand grillen bin, dann bin ich halt, wie ich bin. Kann ich aber nicht sein, wenn ich da bin, weil ich auf Basis meiner Sendungen da bin. Das ist irgendwie da habe ich noch nicht, das ist so völliges, Achtung, Neuland.
Ja.
da bin ich wirklich so ein bisschen, ja, ich schwanke da noch so ein bisschen hin und her und muss so komische, vorsichtige Schritte mache ich da gerade. Ist ganz lustig, ganz interessant, das sich dabei zu beobachten, wie man unsicher wird.
Im Grunde spannen dir die Leute auch so ein Feld auf, in dem du dich entsprechend bewegen kannst. Entsprechend begrenzt zum Beispiel. Ja, also die konfrontieren dich ja mit ihren Erwartungen.
Ja.
Und da kannst du nicht einfach den Kontext verlassen und dich so benehmen, als würdest du mit deiner Freundin am Strand liegen. Ist doch klar.
Der Philipp fragt, ich habe im Moment, wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr, einen US-amerikanischen Freund in Deutschland. Was könnte ich ihm typisch Deutsches und typisch Europäisches zeigen? Damit meine ich jetzt nicht die 0815 Deutsches wie Sauerkraut oder Würstchen, Bahnfahrpläne oder Schloss Neuschwanstein.
Aha.
Was kann man einem, ich kenne die USA nicht. Das heißt, ich kenne die Unterschiede nicht wirklich, sondern nur vom Hören sagen. Was könnte man denn?
Also, ich weiß, was Amis wollen. Ich würde mit ihnen in einen Märchenpark fahren. Weißt du, diese Schrottdinger, die in irgendwelchen Waldgebieten oder Berggebieten sind immer. Da gehst du halt in so einen Park und guckst dir von Kassette abgespielte Märchen an, die mit so ganz, ganz schlechten animierten Puppen aufgeführt werden, so kleinen Häuschen und zwischendurch kannst du dir irgendwo eine Pommes holen oder so. Sowas, weil es einfach so ein Schrott ist, dass es wieder geil ist. Und was ich auf jeden Fall machen würde, wäre entweder eine kleine Schiffsfahrt oder eine Bahnfahrt entlang des Rheins, diese Strecke Koblenz-Bingen.
Ja, Mainz-Koblenz, ne? Ja.
Mainz-Koblenz, ganz genau. Ja. Also das ist wunderschön und das hat alles da, so von die Amis träumen, nämlich diese Rheinromantik und Burgruinen.
Aber das ist ja nicht typisch deutsch, sondern das ist ja das, was...
ich weiß nicht, ob das nicht typisch deutsch ist. Ich finde das sehr deutsch.
Es ist dieses enge... ist das typisch deutsch?
Total, da ist einfach alles drin, was diesen deutschen Geist ausmacht. Also ich rede jetzt nicht von Bürokratie oder sowas, sondern von dieser Romantik, von der romantischen Tradition, die Bedeutung, die Märchen haben, dieses Burgending, was, ja gut, das ist vielleicht nicht ausschließlich deutsch, aber es ist europäisch. Das stellen sich viele, viele Amis unter Europa vor, dass es da Burgen gibt.
Ja, und, ja alten Kram, ne? Ja. Irgendwie Sachen, die älter sind, als die USA selbst sind.
So. Genau.
Und trotzdem aus Stein gebaut.
Ja.
Ja. Aber typisch deutsch, finde ich, was wäre denn typisch deutsch? Also was ich ja immer wieder faszinierend finde, ist, wie viel in der Bundesrepublik funktioniert.
Mhm.
Ich glaube, deutsch ist, dass Dinge funktionieren. Also so eine, also das Gegenteil von so einer Laissez-faire-Haltung. Also das,
ja.
Ja, die Züge sind alle unpünktlich. Ja, die Straßen sind alle im Arsch.
Ich wollte gerade sagen.
Aber sie sind halt noch lange nicht so im Arsch, wie sie überall anders sind.
Ja.
Und die Züge sind lange nicht so unpünktlich, wie sie überall anders sind. Also es funktioniert irgendwie alles. Wenn Laden Schluss ist, dann gehen auch alle. Also so eine ganz komische, ja, vielleicht ist da wirklich was dran, in diesem Deutschsein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun. Also es ist halt alles so wie so eine Maschine irgendwie alles. Es greift so alles ineinander und es funktioniert.
Und wie würdest du das einem Ami nahebringen? Würdest du denn irgendwie...
Das frage ich mich die ganze Zeit. Keine Ahnung.
Vielleicht müsste man den in so eine gut funktionierende Autofabrik schleppen. Ich weiß nicht, zu BMW oder so. Volkswagen meine ich.
Ah. Aber auch da ist halt der Autobau, findet in den USA auch statt. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, ich kenne die USA nicht, darum weiß ich keine, kann ich keine Unterschiede aufmachen. Aber ich finde halt wirklich bemerkenswert, dass es hier funktioniert. Also ich habe halt nicht so dieses, ich kenne halt Leute, die in Afrika arbeiten und gearbeitet haben. Da funktioniert halt nichts.
Mhm.
Jedenfalls nicht pünktlich, oder was heißt nicht pünktlich? Pünktlichkeit ist auch nicht das Ding, sondern eher so eine Verlässlichkeit. Also ja. Wenn es heißt, der Zug kommt heute, ja, dann kommt der auch heute.
Mhm.
Vielleicht mit einer Stunde Verspätung, aber der kommt heute.
So, der kommt heute, nicht morgen und nicht gestern.
Genau, ja. In Afrika kommt halt der Zug und das spricht sich dann halt auch rum.
Ja.
So, ne, diese Woche kommt bestimmt ein Zug. Halt so irgendwie. Also das meine ich eher mit funktionieren. Aber nicht leicht. Und europäisch, was ist typisch europäisch?
Wie gesagt, für den Ami sind es die Burgen, ist das Mittelalter.
Hm. Aber genau das wollte er ihm ja nicht zeigen, ne?
Ja, Schloss Neuschwanstein.
Ja,
er hat ja ein Schloss Neuschwanstein. Dieses Schloss halt hat er genannt. Und das ist sowieso ein Kunstprodukt. Das wurde ja erbaut in einer Zeit, als es längst nicht mehr üblich war, Schlösser sich zu bauen. Mhm. Und nach Idealen, die. Das ist ja so ein Patchwork-Projekt. Das besteht aus Versatzstücken von Schlossteilen aus verschiedenen Epochen.
Aha. Ich habe mir das noch nie so genau angeguckt. Ich kenne da nur Bilder von und finde das immer extrem lächerlich, weil das irgendwie halt aussieht wie so, ja, als würde Barbie da drin wohnen.
Ja, ja, also nach dem Vorbild von Schloss Neuschwanstein hat man ja auch das Cinderella-Schloss in Walt Disney World erbaut.
Ach.
Das ist ja direkt davon. Und deswegen denkt man, das eine wäre das von Ludwig II. Wäre fast sowas wie eine Kopie von Disney oder von Barbie-Zeug, aber die orientieren sich alle tatsächlich an diesem Schloss.
Ich glaube übrigens, Missgunst ist eine deutsche Tugend oder eine deutsche Eigenart.
Muss man den Ami spüren lassen dann?
Missgunst spüren lassen.
Ja.
Lässt man jemanden Missgunst spüren? Das kann man sich ja mal, das kann sich mal jemand überlegen.
Ja,
okay,
das ist eine gute Aufgabe.
Wie lässt man, genau, Hausaufgabe, die Vrindheit gibt jetzt Hausaufgaben. Wie lässt man einen Ausländer Missgunst spüren? Naja, man lässt ihn halt nicht dran kommen. Aber was ist Deutsch? Jedenfalls nicht das, was die Schnuller-Nazis behaupten. Anne wüsste gerne, trocken oder fettig?
Jetzt bei Haaren oder bei Pommes?
Hier steht trocken oder fettig. Liebe Grüße, Anne.
Okay.
Trocken oder fettig?
Also wenn es ums Essen geht, auf jeden Fall fettig.
Ja, ne?
Ist lecker.
Ja.
Trocken ist doof.
Auch nicht immer.
Wenn es um Haare geht, trocken besser als fettig.
Ja. Und was ist, wenn es um die Haare im Essen geht? Ha!
Oh, das ist wirklich gut, das ist gut, das ist gut. Aber wäre ein fettiges Haar in der Lage, kleine Fettaugen in die Suppe zu zaubern?
Wahrscheinlich nicht und man würde es auch nicht merken, weil ein Haar ist ja im Essen ist ja eh schon eklig, weil man ja grundsätzlich davon ausgeht, dass es nicht von einem selbst ist.
Ja.
Ich kann da gut von ausgehen, weil ich gar nicht so lange Haare habe, dass man sie in der Suppe finden würde. Aber trocken oder fettig? Ja, eher fettig, ne?
Mhm.
Oder geht's um Haut?
Ja, da kann man sich überlegen, ob trocken oder fettig
ich hab's.
Ist. Weil trocken ist scheiße und fettig ist auch scheiße. Genau. Was hast du? Fettige Haut?
Nee, ich weiß, was die Antwort ist. So mittel.
So mittel, ne? Hm? Ja.
So mittel. Jetzt wisst ihr es. Nanu, was war das denn jetzt? Sebastian, mir ist gerade hier irgendwie eine Frage irgendwie, da hat was nicht geklappt, aber jetzt geht's wieder. Ach Sebastian so. Fragt, besitzt ihr abseits von diversen Apple-Produkten privat eigentlich auch Windows-PCs? Wenn ja, welches Antivirenprogramm verwendet ihr und warum? Ich benutze kein Windows-PC, ich benutze kein Antivirenprogramm.
Ja, ich benutzte einen Windows-PC und nahm immer Antivir, weil ich auch so ein großer Fan bin von diesen albernen Software-Namen Sachen, die sich immer ausdenken, zum Beispiel Luke Firewalker, weißt du, das war ja bei Antivir, wenn die Prüfung durchlief, oder auch Nero Burning Rome, finde ich super.
Ach, Nero Burning Rome war das, ne?
Also, ja.
Okay. Ah,
Nero Burning.
Das habe ich jetzt zum ersten Mal verstanden.
Ach nee, ne?
Ich habe es nie benutzt. Weiß nur, dass es diese Software gibt.
Also deswegen war ja das Icon auch das Kolosseum, das in Flammen steht. Früher dachte ich immer, das wäre ein komisches Baguette oder so. Also sowas Seltsames, weiß nicht, so ein
Nero
so ein Brötchen.
Burning Rome, ja natürlich.
Ja.
Ah, ich bin ja doof. Ist ja lustig. Ja, aber nee, Antivirenprogramm habe ich nicht.
Ja, braucht man auch nicht bei Apple-Sachen, gell?
Weiß ich gar nicht.
Muss man nur regelmäßig Update machen, das reicht schon.
Weiß ich gar nicht. Das Ding ist halt, also ich denke mal, das, was Antivirenprogramme, erkennen Antivirenprogramme sowieso erst, wenn es geschadet hat.
Mhm.
habe ich so den Verdacht. Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir da noch nie, ehrlich gesagt, so richtig Gedanken drum gemacht. Ich klicke halt auch auf wenig Scheiß rum nur. So, ja. Also ich verhalte mich irgendwie antiviral. Also so, ja. So Anhänge nicht öffnen und so Zeugs. Wobei auch da, wer weiß. Wer weiß, wie verseucht mein Computer ist. Der Oliver wüsste gerne, was von uns bevorzugt wird. Tee oder Leberwurst? Grob oder fein?
Kannst du mir erklären, was Teewurst ist?
Schmierwurst. Diese rötliche...
Hat die so kleine Dinger drin? Ist da ganz, geht da ganz viel ab in dieser Wurst? Also weißt du, ist die so nicht glatt?
Ja, genau, die ist so, ja, doch, die gibt's auch in glatt, die gibt's in grob und in fein auch.
Okay.
Aber das ist so das, wofür im Fernsehen, ich glaube, Jörg Pilawa Reklame macht. Also so ein rötliches, so, es sieht eigentlich aus wie püriertes Fleisch.
Bah.
Püriertes helles Fleisch, so sieht das aus. Das ist Schmierwurst, halt, das ist Teewurst. Also ich finde die auch furchtbar. Leberwurst, eindeutig, grob natürlich.
Leberwurst mag ich sehr, aber fein muss sie sein. Eine feine Kalbsleberwurst.
Ich weiß gar nicht, was die Heideleberwurst ist, die ich immer hier im Feinkostladen kaufe. Ist die grob oder fein? Oder so? Wahrscheinlich ist die auch so mittel. Ich überlege gerade, ist die fein oder ist die wahrscheinlich ist die eher fein? Da sind jedenfalls keine groben Klötzchen drin. Nee, dann lieber fein, genau. Ja. Und Heideleberwurst vom Lindner. Reklame. Kauf mir. Es gibt hier so eine Feinkostladenkette, die heißen Butter-Lindner, beziehungsweise heißen jetzt nicht mehr Butter-Lindner. Früher hießen die Butter-Lindner. Jetzt heißen sie Lindner Catering. Ne? Zeitgeist halt. Und die haben also da arbeiten aber immer noch dieselben Leute und die irgendwie halt, also ne, die haben halt Bock, gutes Essen dir anzudrehen. Und da gibt's eine Leberwurst, das ist wirklich die geilste Leberwurst, die ich bisher gegessen habe in meinem Leben. Ach. Werbung Ende.
Du hast ja Reklame gesagt, ne?
Achso, habe ich Reklame gesagt.
Reklame hast du gesagt.
Ja.
Was mir lange nicht klar war, ist, dass man Reklame echt nicht mehr sagt. Also das seit Jahrzehnten sagt man das nicht mehr. Das war eine Bezeichnung, die hat man genommen so in den Anfangstagen der Reklame, ja. Der Werbung in den 20ern, 30ern, 40ern, vielleicht bis zu den 50ern, und da hatte das diesen negativen Beigeschmack von, huch, die wollen uns ja wirklich etwas verkaufen,
ja,
und seitdem sagt man Werbung, ja.
Reklame, dabei ist Reklame, reklamierte, finde ich irgendwie ganz lustig.
Mhm.
Das ist ein schönes Wort eigentlich.
Ja.
Der Terence Hill wüsste gerne, ihr dürft euch drei noch lebende Gäste eurer Wahl zum Dinner einladen. Welche wären das?
Ja, ganz klar Helge Schneider. Lady Gaga.
Was?
Ja.
Warum?
Du hast richtig gehört, weil die geil ist. Ich finde die super. Aha. Ich will einfach jemanden am Tisch sitzen haben, der ein krasses Kleid trägt. Das ist sie. Und Leslie Knope.
Kenn ich nicht.
Aus Parks and Recreation. Die Hauptperson. Amy Poehler. Die finde ich super.
Oh feier, wen würde ich mir einladen? Wen würde ich mir denn einladen? Das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Roger Willemsen?
Mhm.
Boah. Das wird schwer. Roger Willemsen? Das muss ja auch irgendwie zueinander passen. Also am meisten Bock hätte ich mit Roger Willemsen zu saufen. Also so, und den Rest würde ich da so drum rum gruppieren, glaube ich.
Mir machen seine Haare unbehagen.
Deine Haare machen mir Unbehagen. Also Roger Willemsen fände ich schon prima, aber jetzt dann wird's echt schwer. Es gibt halt wenig Leute, die ich so toll finde, dass ich unbedingt Zeit mit denen verbringen wollen würde.
Mhm.
Und Roger Willemsen ist einer der ganz, ganz wenigen, die ich so toll finde, dass ich unbedingt Zeit mit ihnen verbringen wollen würde. Boah, das ist echt schwer. Ich finde das gerade total schwer.
Ja.
Peter Altmaier finde ich auch noch ganz lustig. Ich glaube, der macht Spaß. Aber Peter Altmaier und Roger Willemsen? Nee, das weiß ich nicht. Boah, ist echt schwer. Das ist echt schwer. Ich weiß es nicht.
Denk mal drüber nach.
Denk mal drüber nach. Genau. Denk da mal drüber nach. Roger Willemsen, 3 Tage hintereinander. Dann mache ich nicht 3 Leute einzuladen, können wir einen immer wieder einladen. Das ist vielleicht ganz
Habt
lustig.
Habt ihr euch für euch allein?
Ich finde, wenn ich, ich ja, Roger Willemsen, Serdar Somuncu, das finde ich, glaube ich, auch ganz cool.
Mhm.
Roger Willemsen, Serdar Somuncu. Und jetzt noch eine Frau, ne? So wegen Ausgleich. Ja, obwohl, dann kann man keine Zoten machen.
Wäre schon okay von dir.
Dann kann man keine Zoten machen und Willemsen gräbt die garantiert den ganzen Abend an.
Dann hier, dann nimm Lady Bitch Ray.
Was? Wen?
Nimm Lady Bitch Ray.
Ich kenn ihn nicht.
Die passt in die Runde. Du kennst Lady Bitch Ray nicht?
Nee.
Ja, befass dich mal mit der. Okay. Die kannst du einladen. Da brauchst du auch keine, da brauchst du auch keine Bedenken haben bezüglich Zoten.
Elke Heidenreich könnte noch interessant sein.
Mhm. Die ist auch schon alt.
Aber
ne?
Die lebt noch.
Ja.
Das war die Bedingung war, muss noch leben und nicht,
ja, ja.
Ne, und nicht muss noch atmen. Ah, Schwein gehabt, da bin ich durch.
Oh, Reich Ranitzky. Reich Ranitzky, stell dir den mal vor an einen Essenstisch. Super.
Genau. Mit so Typen wie, genau, mit Serdar Somuncu und mir.
Ja. Ja,
was,
ja,
was
genau.
Redet
die
ihr
Ausgeburten
da?
Des Untergangs
des Abendlandes.
Abendland und Ranitzky an einem Tisch. Herrlich.
Ja. Sebastian wüsste gerne, ob wir uns morgens vor oder nach dem Frühstück die Zähne putzen.
Habe ich nie kapiert, warum man sich vor dem Frühstück die Zähne putzen sollte, wenn man sie nach dem Frühstück nochmal putzen muss.
Natürlich muss man die nach dem Frühstück nochmal putzen?
Ich weiß es nicht. Es gibt also ja auch Leute, die lassen das Wasser laufen beim Zähneputzen und die werfen Wattestäbchen ins Klo, damit sie einen Lilienteich haben. Ich weiß es nicht, aber ich finde es unlogisch.
Wattestäbchen im Klo machen einen Lilienteich?
Wattestäbchen im Klo sind der Seerosenteich deiner Mutter.
Das wird der Titel der Sendung, der Seerosenteich deiner Mutter. Das versteht wieder keine alte Sau, der Seerosenteich.
Ich habe das schon so oft gesehen, dass Leute Wattestäbchen ins Klo
Echt?
Werfen.
Ich
so, dann
nie.
Spülen die, die spülen dann und nicht unter. Was ist die Konsequenz? Nicht, dass sie das wieder rausfischen. Nein, die spülen immer 20 Mal, 30 Mal, bis sie dann irgendwann weg sind. Und da frage ich mich, warum tun die die Eimer.
Vermutlich.
Also es ist schade, dass du das nicht kennst. Nee. Mir ist das wirklich schon so häufig als Phänomen begegnet.
Nee, das kenne ich überhaupt nicht. Also Wattestäbchen ins Klo?
Mhm.
Meine Freundin lässt die immer liegen. Das finde ich, da liegt dann immer so ein mit so Ja, aber man hat halt so seine Macken. Aber das finde ich halt auch nicht weiter schlimm. Also das ist, also ich finde, das ist immer so ein schöner Anlass, um sie zu hänseln. Ich hänsel ja gerne Leute. Aber das Seerosenteich deiner Mutter. Ich weiß gar nicht, nach dem Frühstück die Zähne, ich stehe halt auf, putze mir die Zähne, fahre zur Arbeit und oder sowas und irgendwann frühstücke ich halt. Ich bin halt nicht
so
dieser. Ich gehe halt nicht aufstehen, dann zum Frühstückstisch und was essen, weil. Ich habe dann halt überhaupt keinen Hunger morgens. Also es ist halt so, Frühstück ist halt auch eher so Konvention, habe ich oft den Eindruck. Ja. Jens wüsste gerne, was haltet ihr von Vegetarismus und Veganismus?
Ja, schwierig. Als Idee ganz gut, aber für mich persönlich nicht machbar.
Also Veganismus sowieso nicht, Vegetarismus.
Veganismus finde ich total bescheuert einfach nur.
Halt
wirklich.
Auch, ja, brauche ich auch nicht. Also ist halt irgendwie, nee, finde ich, ist halt eine Ideologie.
Ja.
Und Vegetarismus, also kein Fleisch zu essen, versuche ich auch gerade.
Mhm.
Es gelingt mir allerdings nicht. Also das weiß ich jetzt schon. Ich habe keinen Bock, kein Fleisch zu essen. Tatsächlich nicht.
Ja.
Also so richtig keinen Bock. gebt mir jetzt halt einfach klare Regeln unter, also klare Bedingungen, unter denen ich Fleisch esse und klare Bedingungen, unter denen ich keins esse. Aber das ist jetzt halt nicht, also ich gehe halt nicht zum Meckes oder so. Also dieses Industriezeugs will ich halt nicht mehr haben. Ne? Ich werde auch keine Currywurst mehr essen, weil das eben auch dasselbe ist.
Ja.
So, aber ich werde jederzeit ein Steak essen und wenn die Herkunft einigermaßen klar ist, ganz klar kann sie ja nicht sein, aber wenn die Herkunft einigermaßen klar ist, esse ich auch einen Burger.
Ja.
das, ja. Nee, ich hatte das versucht, also ich habe gesagt, okay, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, ich versuche das mal, weil es mir besser bekommt, kein Fleisch zu essen. Aber es frustriert mich eben auch, kein Fleisch zu essen. Und ich habe halt, ja, ich habe halt keine Lust, meine Restaurants danach auszusuchen, ob es da ein reichhaltiges vegetarisches Angebot gibt.
Ja.
Wenn es was gibt, was ohne Fleisch ist und geil, dann nehme ich halt das. Und ansonsten verwehre ich mir aber auch kein Fleisch. Allerdings muss es am Stück sein.
Ich habe ja versucht, in einer polnischen Familie vegetarisch zu leben. Und das ist der Hammer. Das ist wirklich, das geht nicht. Und es geht deswegen nicht, weil man diesen Leuten nicht begreiflich machen kann, dass es möglich ist, kein Fleisch zu essen oder dass es Dinge ohne Fleisch gibt.
Ja.
Ich sage zum Beispiel, nein, Mutter, ich möchte kein Fleisch. Ich esse diese Suppe nicht, denn da ist Fleisch drin. Und dann sagt sie, das ist kein Fleisch, das sind Innereien.
Ja.
Oder ich mache den Kühlschrank auf und sage, boah, Mutter, hier ist wieder mal nur Wurst drin. Und sie sagt so, was redest du denn da? Hier Salami, Leberwurst. Zählt mir die ganzen Wurstsorten auf, die sie hat. Also da war ich schon oft ganz sprachlos. Allein schon, weil es so anstrengend ist, sich dagegen zu wehren oder halt klarzumachen, dass man sich jetzt vegetarisch ernähren möchte, habe ich das jedes Mal aufgegeben.
Ja.
Also das war immer, weißt du, ich war clean, zu Hause war ich clean, kaum war ich zu meinen Eltern, habe ich wieder Fleisch gegessen. Und
was mich am meisten, also die Frage war ja, was haltet ihr von Vegetarismus und Veganismus, also von den Ismen, also von den Ideologien, die dahinter stehen, die gehen mir sowas von auf den Sack, dass ich manchmal gerne schreiend fremder Leute Haare raufen würde, weil ich mir ständig anhören muss, es sei besser, kein Fleisch zu essen und es sei noch besser, keine Tiere auszubeuten. Ja, mein Gott, wenn du es für besser hältst, dann mach es halt. Aber ja, hör auf, mir damit auf den Keks zu gehen.
Ja, ja.
Das ist es halt. Warum, dass Leute dann, ich kann ja verstehen, wenn du davon ausgehst, einen Erkenntnisvorsprung zu haben von jemandem, möchtest du den natürlich gerne teilen, weil du denkst, oh, das ist die viel bessere Idee. Ich versuche jetzt Leute auf meine Seite zu ziehen. Aber das ist sowas von nervtötend. Das ist genauso wie Ex-Raucher, die Rauchern ständig erzählen, dass das scheiße ist.
Ja. Ja. Da gibt es auch eine sehr schöne Simpsons-Folge, wo Lisa Vegetarierin wird. Die empfehle ich. Die ist super, echt.
Du findest keine Freunde mit Salat.
Ja, genau.
Das ist halt, das kann ja jeder gerne machen, und ich, aber ewig dieses Gelaber darüber. Also ständig kommt irgendjemand, der seine Ideologie gefunden hat und erzählt mir davon, weil er meint, dass er besser ist als ich. Das nervt. Und ich glaube, das nervt auch mit zunehmendem Alter. Es gibt doch so den Begriff der Altersmilde.
Mhm.
Und ich spüre das bei mir so ein bisschen, dass ich denke, ja, lass die Leute doch einfach machen, solange sie nicht rumnerven.
Ja.
So, je jünger man ist, desto mehr will man ja, dass die alle zur Vernunft kommen und sowas. Und mittlerweile lache ich halt drüber.
Ja, über die Gesellschaft. Ja,
ja, und mittlerweile, ich fange halt zunehmend an, drüber zu lachen. Auch diese ganzen Esoterik-Bratzen, weißt du? Früher habe ich mich mit denen halt noch auseinandergesetzt. Heute lache ich mir ein.
Ja.
So. Außer wenn sie kommen und mich beeinflussen wollen, also in meinem Leben rumfuschen wollen oder mir sagen wollen, wie ich zu leben habe, dann werde ich komisch.
Ja, da muss man vorgehen.
Und das ist halt das, was Veganer ständig machen. Also das erlebe ich immer wieder, dass Veganer meinen, sie dürften übergriffig sein. Und Vegetarier oft genug.
Ja.
Also das ist halt einfach so ein, nicht dieses, wo gehen wir in Maredo? Nee, ich esse kein Fleisch. Finde ich okay. Aber dann so, nee, ich bin ja Vegetarier, also ich esse nur Vegetarier. Und dann wird sofort ein Gespräch über Vegetarismus fängt dann an. Das ist sowas, was mich sehr stört.
Ja, und Max Gold hat in einer Kolumne mal geschrieben, wie unmöglich er es findet, wenn Leute in ein fleischfressendes Land fahren. Also wirklich in ein Land, in dem man viel Fleisch isst, beispielsweise Polen. Und dann kriegen sie ein Essen aufgetischt, wofür die Familie echt hart gearbeitet hat, ja. Die haben echt überhaupt kein Geld und so, und dann sitzen die davor und sagen, wir essen aber kein Fleisch, wir sind Vegetarier. Das finde ich so, das, ja, also stimme ich zu, dass Naja.
Ja.
Klar, kann man verstehen, die sind halt Vegetarier, ja, aber wenn man
und
in
wollen
so
auch
Land
mal nach
kommt,
Polen, aber dann von ja, Polen zu erwarten, dass es sich den Vegetariern anpasst, die jetzt die
ja,
Größe
ja, ja,
besitzen oder die Freundlichkeit haben, das Land mal zu besuchen, das ist, ja, schwierig.
Ja, ja.
Aber so ist es halt mit aller Ideologie, so ist es halt mit allem, was, da gibt's ja so diesen, einen Begriff, den ich sehr fürchterlich finde. Es gibt halt Leute, die behaupten immer, wir würden in einem Nanny-Staat leben. So Julie C. ist da so eine prototypischer Jammerlappen, die wirklich glaubt, dass sie in der absoluten Unfreiheit aufwacht morgen, weil es jetzt Rauchverbote gibt oder so.
Ja.
Weil sie halt nicht, ich weiß nicht, was sie da macht. Wahrscheinlich will auch nur Bücher verkaufen. Wahrscheinlich meint die das alles gar nicht so, sondern hat halt ihre Nische gefunden und tut jetzt so, als würde sie die Freiheit herbeischreiben können oder herbeijammern können. Wo ich es halt unangenehm finde, ist wirklich, wenn aus ideologischen Gründen hingegangen wird oder andersrum, wie nenne ich das denn? Den eigenen Geschmack. Also wenn der eigene Geschmack hergenommen wird und so getan wird, als müsse der jetzt allgemeingültig sein.
Mhm.
Das sind so Sachen, wo ich regelmäßig noch ausflippe. So, ich finde das für mich gut, darum müssen das jetzt alle anderen auch machen. Das ist halt der eigentlich die Definition von Spießer.
Natürlich. Ja,
also das ist halt so ich trage gern Hemden, ne? Am liebsten weiße.
Ja.
Und ich muss mich ständig vor T-Shirt-Trägern davor rechtfertigen, dass ich weiße Hemden trage. Ich habe aber noch nie erlebt, dass irgendjemand, der mit einem weißen Hemd in der Kneipe ist, einen T-Shirt-Träger dazu auffordert, sich dafür zu rechtfertigen, dass er ein T-Shirt anhat. Natürlich ist das nicht so, warum hast du ein weißes Hemd an? Sondern ist, warum trägst du ein weißes Hemd? Das sind meine Bekannten. Ja? Was bist denn du? Hast du noch einen Termin heute oder was? Das sind die Fremden. Ja? Die quatschen dich dann doof an. Und unterschwellig titulieren die mich aber als Spießer dadurch.
Ja.
Ja. Dabei sind sie selber die Spießer, weil
ganz
sie gerne
genau
hätten, dass ich so rumlaufe wie sie. Aber ich verlange halt nicht, dass sie rumlaufen wie ich.
Ja,
das,
zu dem,
das
zu
ist halt so dieses
Geschmacksverabsolutierung,
das ist ganz schlimm.
Ich habe zu dem Thema einen Podcast gemacht, also die letzte Folge von In trockenen Büchern. Mhm. Da geht es auch um den Spießer, da erzähle ich genau das Gleiche.
Mist, habe ich noch gar nicht gehört, siehst du? Ja. Kann ja jeder sagen.
Ja.
Der Jens wüsste,
genau so ist es, ja.
Der Jens wüsste außerdem gerne, wieso sein Reifen während der Lagerung im Keller mehr Luft verliert, als wenn er am Auto montiert ist.
Ja, weiß ich nicht, kann mich damit nicht aus.
Ich auch nicht. Ich könnte mir aber sogar vorstellen, dass der gar nicht mehr Luft verliert, sondern dass man gar nicht mitbekommt, wie oft man den Reifenluftdruck, also Luft in den Reifen pumpt, wenn man mit dem Auto regelmäßig unterwegs ist. Das könnte ich mir vorstellen.
Mhm.
Aber, keine Ahnung, das kann die Vrindheit nicht leisten.
Wir sind jetzt auch am Ende, oder?
Nix, also, du sollst nicht immer so sklavisch auf die Uhr gucken, du Spießer.
Bei mir ist heiß, ich hab den Schweißfilm auf der
Ist noch
Stirn.
Weit, ja, musst du halt sagen. Du hast eben hast du gesagt, ich soll sagen, wenn Schluss ist und dann kommst
ja,
du.
Ja, und du tust es nicht,
ja.
Also muss ich handeln.
Ach. Dann folgt jetzt die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
Frisch geht's mir heute. Ich habe hier ein Aquaspray. Kennst du das? Aquaspray kann man kaufen, bei Rossmann zum Beispiel.
Wie?
Das ist nichts anderes als eine Spraydose mit Wasser drin.
Ach so, ein Wasserzerstäuber. Sehr geil, ja, finde ich sowas. Das ist mir immer zu teuer. Was kostet das? Ich kenne das halt nur
gesagt,
so von so Evian und so. Und dann kostet das 3,80 Euro oder so. Das finde ich immer so albern.
Das hat mir eine Freundin zugesteckt. Ich habe keine Ahnung, was das kostet. Aber es ist super. Ich sitze die ganze Zeit und sprühe. Also was weißt du, im Hintergrund ständig so ein Sprühgeräusch kommt.
Mikrofon ist schon ganz nass.
Nee, ich pass auf.
Ah, okay. Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut, ja. Also doch einigermaßen. Mein Blutdruck kommt gerade runter. Ich habe neue Medikamente gekriegt. Das sind so Themen, ne? Ich habe neue Medikamente gekriegt, mein Blutdruck geht gerade runter und das Problem mit meinem Auge, also die Thrombose, die macht, dass ich auf dem rechten Auge nicht mehr richtig sehen kann.
Mhm.
Hat sich nicht verschlimmert in den letzten 8 Tagen und das ist gut. Also in dem Zustand, in dem mein Auge ist, ist nicht schlechter werden gut.
Ja.
Weil ich sowieso davon ausgehen muss, dass es nie mehr besser wird.
Du armer Tropf.
Ja, so ist das. Nee, aber so gesehen geht's mir gut. Und ich habe gut geschlafen letzte Nacht. Mir geht's ja immer schlecht, wenn ich nicht gut schlafe oder zu kurz oder zu unruhig oder so. Und gut schlafen finde ich super. Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
Ja.
Ja. Vielen Dank, Alexandra. Wir sprechen uns noch.
Vielen Dank, Holgi.
Und vielen Dank, Hörerschaft, für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.